Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist endlich wieder der Uli. Guten Abend, Uli.
Hallo, servus, bin wieder da.
Und mein geliebter Philipp ist auch dabei.
Hallo, Uli, schön, dass du wieder da bist. Wir haben nicht so...
Nee, ich habe das schon gehört, who the fuck ist Uli das letzte Mal. Ne? Also, da müssen wir noch drüber reden.
War doch nur Spiel.
Ich hatte so viel Zeit, dass ich mal sogar Podcasts angehört habe.
Du musst mir nur nochmal die Geschichte von deinem Achtsamkeitstrainer erzählen, um das Intro zu füllen und dann belassen wir es dabei.
Okay, dann erzähle ich es. Ich war ja in der Klinik, ist ja kein Geheimnis, wegen Rückenproblemen und da wird auch viel so auf der psychosomatischen Ebene versucht und unter anderem habe ich mich mit Achtsamkeit und Meditation auseinandergesetzt, unter anderem auch eine Trommeltherapie, was ein sehr schönes fränkisches Wort ist. Ich habe deswegen ein Trommeltherapie-Trauma. Aber das mit dem Achtsamkeitstrainer war ja eigentlich ganz interessant mit dieser Achtsamkeit. Ich bin zum Beispiel auch spazieren gegangen, habe zu Boy Genius gehört, die neue Platte, die ich sehr gut finde übrigens, Max. Und dann kam Zitronenfalter und ich musste fast weinen, weil ich so achtsam war, dass ich jetzt diesen Zitronenfalter gesehen habe in Verbindung mit dieser hübschen Musik. Also das hat mich wirklich berührt.
Das finde ich schön.
Und dann ist mein Achtsamkeitscoach die Treppe runtergefallen, weil er die letzte Stufe übersehen hatte. Und das lässt mich dann in dem ganzen Konzept ein bisschen zweifeln. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt das ist, was mich rettet, aber ich habe viel dazugelernt.
Ah, danke dafür. Wir haben dich vermisst. Auch wenn wir dem Matthias nach wie vor sehr dankbar sind, dass er dich würdig vertreten hat.
Der das auch sehr gut gemacht hat, muss ich sagen.
Aber wir sind auch sehr, sehr, sehr froh, dich wieder zurück zu haben.
Ich freue mich
auch. Und jetzt, diesmal vergesse ich meine kleine Rede am Ende des Intros nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob habt, dann schreibt uns doch bitte an loveisneuespodcast@gmail.com. Diesen Monat hat es zum Beispiel der Markus gemacht aus meiner Heimatstadt Bamberg. Vielen Dank nochmal für deine Mails, Markus. Der hat mich wieder auf die Lathams gebracht, die er gerne mal erwähnt haben wollte. Und ich kannte die zwar, aber ich war mir nicht bewusst, dass die relativ groß sind im UK mittlerweile. Also wenn die mal wieder was bringen, dann hört ihr davon hier mehr. Und wie immer gibt es alle Songs, die wir heute erwähnen und alle Künstler auch in einer Spotify-Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns doch bitte in der Podcast-App eures Vertrauens und bewertet uns auch dort und sagt allen euren Freundinnen und Freunden, die gerne was über Indie hören. So, genug zu meiner Rede, jetzt geht's zu den News.
Indie News.
Wie immer starten wir mit dem Beef des Monats. Am liebsten hätte ich ja die bandinterne Crazy Town Schlägerei hier behandelt, aber das würde die Definition von Indie doch ein bisschen arg weit dehnen.
Es gibt Crazy Town noch.
Es gibt sie. Philipp, du musst dir das, wer sich das anschauen will, wie ein Sänger dieser Band den anderen blutig schlägt, während er sagt, I love you man, where's my money? Sollte das mal googeln. Es ist unfassbar. Aber Crazy Town sind ja damals groß geworden, indem sie sich einen Gitarrenlick von einer anderen Band geklaut haben, die ihrerseits gerade einen kleinen Beef am Laufen hat. So habe ich die Kurve bekommen, Philipp.
Sehr schön.
Der Red Hot Chili Peppers Ex-Gitarrist Josh Klinghoffer, der 2019, nachdem John Frusciante signalisiert hatte, dass er zurückkehren wollte, sang- und klanglos aus der Band geworfen worden war, der hat nun ein bisschen nachgetreten und kritisiert in einem Interview mit dem brasilianischen Podcast Cinco Notas, ich keine Ahnung, ob das portugiesisch so ausgesprochen wird, die letzten beiden Alben der Chili Peppers. Besonders Return of the Dream Canteen habe ihn schockiert, Zitat. Und die Musik, die er mit ihnen gemacht hatte, sei definitiv cooler gewesen. Da ich aber keinerlei Erinnerung an die Musik der Klinghoffer-Ära habe, mag das stimmen. Keine Ahnung, erinnert ihr euch?
Leider nicht.
Also ich gebe mir recht, dass die letzten zwei Chili Peppers Platten jetzt nicht so die absolute Offenbarung waren, aber man muss natürlich auch sagen, sich mit John Frusciante anzulegen und ihn zu dissen, zeugt schon auch von einer etwas verzerrten Selbstwahrnehmung. Also man muss schon mal fragen, wer ist hier der Bäcker und wer das Brötchen, ne? Also
nichts zu ergänzen, ich weiß, wer der Bäcker ist.
Ja, das wissen wir alle.
Dave Grohl, wie immer. Die Foo Fighters, die haben mit But Here We Are und der Vorab-Single Rescued ihr erstes Album seit dem Tod von Drummer Taylor Hawkins angekündigt, das wie gefühlt jedes zweite Album dieses Jahres am 2. Juni erscheinen wird. Der Promo-Waschzettel, der beschwört dann auch recht vorhersehbar die heilenden Kräfte der Musik und die rohen Emotionen des Albums, die sich in Rescued zumindest in den wieder üppigeren Gitarren und Grohls heiserer Strophenperformance Bahn zu brechen scheinen, bevor dann der, ich finde, lauwarme Refrain dem Song wieder den Aufwind aus den Segeln nimmt. Aber besser als zuletzt, aber auch nicht mehr, würde ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, kein wirklich starkes Lied für das, dass es eigentlich ja so ein emotionales Thema ist. Also nur weil der Dave grölt, heißt es nicht, dass es die gleich irgendwie emotionaler rüberkommt, obwohl ich ihm natürlich abnehme, dass es ist. Aber ja, wie du sagst, ziemlich lauwarm, grundsolide. Hoffentlich wird das Album besser.
Ist auch eher so ein bisschen Trotz als Trauer zu spüren, ne? Dieses Bring It Back to Life, was er da singt. Ja, ist, glaube ich, schon so eine Art der Verarbeitung des Ganzen, aber musikalisch ist jetzt ja wieder, wie der Philipp richtig sagt, solide, aber jetzt nichts Außergewöhnliches.
Etwas mehr Indie-Credibility hat sich zum Glück die gute alte PJ Harvey bewahrt. I Inside the Old Year Dying, das am 7. Juli erscheinen wird, wird ihr erstes Album seit 6 Jahren werden. Die erste Single A Child's Question August ist weniger ruppig, als sie früher bisweilen klang. Und wird jetzt wahrscheinlich auch kein Sommerhit, zeigt aber PJ in ihrer gewohnt leicht unkomfortablen Comfortzone. Also fand ich auch ebenfalls grundsolide.
Ich fand es sogar überdurchschnittlich gut. Also ich fand es mal so leichtfüßig kindlich, dann aber wieder bleischwer und so schleppend. Kann bitte so weitergehen. Und auch sehr tiefgründig.
Wird auch Zeit nach dem wirklich sehr guten Hope Six Demolition Project, dass da wieder was nachkommt. Aber ich kann mich eigentlich an keine schlechte Platte von PJ Harvey erinnern. Also schon so ein bisschen eine Säulenheilige des Indie-Rocks und ich freue mich auf die neue Platte. Also ist wirklich was ich ungehört eigentlich kaufen würde, wenn die was Neues rausbringt. Und der Song ist gut, also diese leicht blechernden Drums und der Gesang passt alles rundum gut.
Und Let England Shake ist immer noch einer meiner Lieblingsplatten.
Wahnsinn.
Der 2010er Jahre.
Ja, bin ich bei dir.
Ja, da habe ich auch noch einen Gast zu der Platte, den ich mal einladen könnte. Okay, weiter warten wir auf die in der Luft, zumindest in der Luft liegende Oasis-Reunion. Die britische Band, oh Gott, jetzt hat das Autokorrekt mir den Namen hier verdorben. Breezer? Hießen die Breezer?
So ähnlich, ja, glaub schon, ja.
Da muss ich jetzt ganz kurz der Band zuliebe immer nach dem Breezer hießen sie, ja. Genau. Das Autokorrekt hat Bremer draus gemacht. diese Band, die hatte genug vom Warten und verfremdete mittels künstlicher Intelligenz kurzerhand die Stimme ihres Sängers, damit er klingt wie Liam Gallagher. Kombiniert mit breitbeinigen Mid-90er Britpop-Sound könnte man beim Hören von Achtung, AI-Sis, get it, tatsächlich den Eindruck haben, dass es sich bei dem Album um die großen Mancunians handelt, auch wenn das Songwriting-Genie von Noel nur in Ansätzen aufblitzt. Liam fand es trotzdem mad as fuck und dass er mega klinge.
Also ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen durchgesappt und es ist auf jeden Fall über weite Strecken definitiv besser als das ganze Solo-Zeug von Liam. Und ich habe mich zurückgebeamt gefühlt in die 90er Jahre. Und ich überlege, ob wir vielleicht unseren Podcast auch mit künstlicher Intelligenz vielleicht mal aufnehmen sollten. Es kann nur besser werden.
Es hört sich doch alles so ziemlich gleich an, wie ich finde. Ne?
Ja, aber lustig.
Es hat alles den gleichen
Beat amüsiert.
Ja. Es rockt wieder ein bisschen mehr als die letzten Oasis-Alben auf jeden Fall.
Ja,
hat mich mehr an die Frühphase erinnert. Ja, aber abseits der Qualität eröffnet sich da eine wesentlich größere Diskussion, so um Copyright-Fragen und ja, simple Ethik. Ist das okay? Darf man damit Geld verdienen? Bekommen wir bald einen Smiths oder David Bowie Comeback mittels künstlicher Intelligenz?
Das ist so Indie-Rock-Stammzellenforschung.
Philipp, aber würdest du ein neues Doors-Album dir wünschen?
Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, weil es sich nicht gehört, oder? Leichenfledderei.
Es sind so viele Jahre vergangen, da darf man das schon machen.
Na gut. Uli, weiser Uli, du hast das letzte Wort. Darf das sein?
Naja, also ich habe es eher so amüsiert gehört und fand es wirklich witzig, dass man das wirklich so reproduzieren kann, dass es wirklich so klingt, als wenn es Oasis und Liam Gallagher wäre und wenn es von 1995 stammen würde. Aber nein, darf man natürlich nicht. Also möchte ich auch nicht haben, dass da irgendwie ein neues Jim Morrison-Album kommt und dann ist es gar nicht Jim Morrison. Aber
ihr seid wer weiß. Also
ABBA treten ja auch auf mit irgendwelchen Hologrammen oder Avataren. Also wer weiß, was uns da noch bevorsteht.
Wir lassen uns überraschen. Ebenfalls überrascht war ich von Tim Armstrong. Der war in letzter Zeit offenbar fleißig. Einerseits verkündeten Rancid, nämlich für den Überraschung 2. Juni, den Release ihres ersten Albums seit 6 Jahren, Troublemaker. Und die Single Tomorrow Never Comes klingt nach den schwachen letzten Alben tatsächlich ziemlich auf Krawall gebürstet. Das spannendere Projekt verkündete Armstrong aber bereits einige Tage zuvor. So hatte er sich mit seinem alten Operation Ivy-Kollegen Jesse Michaels wieder vereint und gemeinsam mit Joey Castillo von The Bronx und Spencer Pollard von Trash Talk die Band Bad Optics gegründet. Den ersten Song Raid gab es auch schon zu hören, der da in sehr klassischem Two-Tone-Gewand daherkommt. Jetzt dürfen wir als Musikkritiker das eigentlich nicht zugeben, aber gibt es Ska-Fans unter uns?
Ist so eine Musikrichtung, die ich in gewissen Dosierungen durchaus gut ertragen kann, aber es darf nicht zu viel werden.
Ja, geht mir fast exakt genauso.
Also mit 16 fand ich das geil. Und auf And Out Come the Wolves von Rancid lasse ich bis heute nichts kommen. Aber
ja, das stimmt ja. Das ist eins meiner Lieblings.
In geringen Dosen, auf jeden Fall.
Aber ich habe auch nicht mehr von Rancid als das Album, wenn ich ehrlich bin.
Also das 2009er Album Let the Dominoes Fall habe ich mir noch notiert, fand ich ganz gut. Das habe ich noch. Ich finde, die haben schon immer wieder gute Songs dabei. Über Albumlänge konnten sie an Outcome the Wolves nicht mehr ranreichen. Aber
Indestructible war ganz gut. Ja.
War aber auf jeden Fall in diesem Dreigestirn damals mit Green Day und Offspring eigentlich die Band, die mir am besten gefallen hat.
Nee, das war Offspring mit Smash.
Offspring, vergiss es. Also,
nee. Ich fand Smash unerreichbar geil damals und ich habe es aber schon lange nicht mehr gehört.
Ich back die Stimme nicht bei Offspring. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Und die Leute auch nicht.
Ja, das stimmt.
Offspring. Ekelhafte Menschen.
Ja.
Aber gut. Vom sonnigen Kalifornien ins kühle Norwegen, wo eine Metal-Band sich zurückmeldet, für die unser Indie-Rock-Podcast ausnahmsweise eine Ausnahme macht. Weil sie seit jeher Genregrenzen sprengen und einfach rocken wie Sau. Quelatak haben ihr 5. Album Endling für den 8. September angekündigt und Kröter weg te Helvete vorausgeschickt. Das wahrscheinlich Highway to Hell auf Norwegisch.
Ja, Helvete heißt Hell, kann ich bestätigen.
Und das äschert alle Befürchtungen ein, dass sie nachgelassen hätten, muss ich sagen.
Ich find's großartig.
Rockt immer noch.
Ja. Also haben wir die zweite Platte mit dem neuen Sänger, aber ich finde, es hat durch diesen mehrstimmigen Gesang und diese hymnischen Gitarren fast schon so ein bisschen Pop-Appeal und kommt dann auch teilweise so garagenrockig daher, hat mich so an International Noise Conspiracy ein bisschen erinnert. Und trotzdem, dank dieses kraftvollen Geschreis von dem Ivar Nikolaisen, heißt er, glaube ich, geht es trotzdem voll auf die 12. Also für mich ein Hammer-Track, freue mich aufs Album, finde ich super.
Ja, habe ich mir auch notiert. Sogar für Quellertag-Verhältnisse ist es sehr, sehr catchy. Und ich als Turbo-Jünger muss die Band natürlich mögen, weil sie ja die inoffiziellen Nachfolger von Turbo Negro sind.
Okay, dann kommen wir abschließend noch nach Deutschland. Die guten alten Matzen haben ein neues Album angekündigt. Ein bisschen Lärm heißt die Vorab-Single. Das Album heißt Hollywood und kommt am 18. August. Ja, zur Single. Auf eine ziemlich coole Spoken-Word-Strophe folgt dann leider ein zu sehr auf Catchiness getrimmter Refrain, der mich recht kalt gelassen hat. Aber eigentlich hat mich die Band seit dem 2. Album schon relativ kalt gelassen.
Ja,
es ist schön, dass es sie noch gibt.
Ich bin beim Anblick des aktuellen Bandfotos fast ein bisschen erschrocken, dass die auch schon so alt geworden sind. Aber dann habe ich mal nachgeschaut und das Debüt ist dann doch auch schon 18 Jahre her und fand ich damals richtig gut. Also die Perfektion war ein toller Song. Und ich finde, die hatten immer wieder mal so kleine, nette Hits, die sich gut auf Mixtapes, also Mixtapes, was man halt heutzutage so dafür hält, auf Playlists praktisch, Lass die Musik an oder Na gut, dann nicht, fand ich, hatten schon immer wieder ein paar nette Songs. Der Song jetzt ist mal ein bisschen zu harmlos und zu gewollt gutlaunig. Also das hat fast schon so ein bisschen Sportfreunde-Vibe, was jetzt im Grunde nichts Schlechtes sein muss. Bin ja alter Sportfreunde-Fan. Nein, aber bei Matzen erhoffe ich mir ein paar mehr Ecken und Kanten. Also war ich jetzt auch eher enttäuscht.
Also auf unseren alten gebrannten CDs war immer Nachtbaden von Matzen drauf, bevor wir dann nachts gebadet sind oder ins Freibad einbrochen sind. Aber ansonsten habe ich von der Band kein einziges Album. Aber wie gesagt, die sind recht sympathisch und der Song ist auch recht sympathisch, ist aber nicht unbedingt meine Band.
Ja, jetzt ist schade, dass wir Matthias nicht mehr dabei haben und nicht fragen können, ob dein Nachtbaden schon verjährt ist.
Einbrüche. Bagatelle.
Ja, als Bagatelle könnte man auch die neue Linda-Single abtun. Too Many Things heißt sie, Album wurde nicht angekündigt. Sie klingt genauso wie das Album. So solide.
Also ich finde, man merkt ihnen an, dass sie älter geworden sind. Das klingt ein bisschen abgeklärter und nicht ganz so
ungeschickt. Sie sind jetzt ja schon 15.
Ja, ist natürlich bei solchem Alter immer noch jung, deswegen immer noch schön angepisst. Aber ich finde, es klingt durchaus irgendwie, in Anführungszeichen, reifer. Also mir gefällt es sehr gut.
Ja, also ich liebe sie ja seit ihrem Konzert letztes Jahr bei Rock im Park, wo sie mal so nebenher den Rock'n'Roll gerettet haben. Auf Albumlänge, habe ich damals schon gesagt, ist es noch nicht so ganz ausgereift. Auch da finde ich es jetzt ein bisschen, catchy Pop-Punk, schön kurz und knackig, aber jetzt auch nicht besonders spektakulär, innovativ, also aber grundsympathisch. Also die sollen weitermachen, die Mädels, und wenn ich die Gelegenheit hätte, sie live zu erleben, würde ich es mir auch wieder anschauen.
Warten wir noch das Album ab, das wird bestimmt gut.
Ja.
Bin auch gespannt, wie das neue Blockparty-Album wird. Die waren nämlich im Studio und tatsächlich gibt es schon eine neue Single, nachdem das letzte jetzt auch ziemlich genau ein Jahr, glaube ich, her ist. Die neue Single heißt High Life und ist poppiger, funkiger Dance-Punk, der vielleicht ein bisschen seicht rüberkommt, aber mit Handclaps und soliden Melodien so klingt eigentlich, wie ich mir das letzte Foals-Album gewünscht hätte. Fand den ziemlich nice.
Naja.
Ist lustig, weil ich mir sogar notiert, Philipp, wenn ich kurz darf, weil ich mir sogar notiert habe, dass es nach Foals klingt. By the way, ich musste mal an Ostern mal wieder kein Ohrhasen anschauen. Und Till Schweiger ist immer, scheiße, ja. Aber der Soundtrack ist schon ziemlich gut. Und da war unter anderem Blockparty mit I Still Remember drauf. Und da habe ich wieder gedacht, geiler Song, eigentlich geile Band gewesen. Also musste dann erstmal googeln, weil ich gar nicht mehr wusste, oder Shazam machen, weil ich gar nicht mehr wusste, wo das Lied jetzt herkommt. Und Blockparty, stimmt. Und dafür, wenn ich dann jetzt Highlife anhöre, denke ich wieder, naja, das ist so, will so mit Gewalt Party-Feeling erzeugen, mit diesem funky Bass und mit dieser nervigen Dengel-Gitarre, und für mich völlig belanglos. Sorry. Dann lieber Kaino Hasen Teil 2 anschauen.
Dann muss ich auch noch meinen Senf loswerden, und dass ich und Blockparty in dem Leben, glaube ich, keine Freunde mehr werden, und der Song, der ist mir mit dieser Tanz mit mir Miami Vice Affigkeit irgendwie so, nach ein paar Sekunden war der mir schon irgendwie zuwider, weil das so durchschaubar anbieternd dancey war. Das hat mir einfach nicht gefallen.
Ach, ihr Snob. Mal schauen, ob wir uns dann auf das neue Hives-Album einigen können. Das ist nicht angekündigt. Es gibt nur eine ziemlich lustige Kampagne der Hives selbst, die bei Instagram Fotos von sich selbst posten, wie sie mit Schildern dafür demonstrieren, dass die Hives doch bald mal ein neues Album rausbringen sollen. Mal sehen, ob sie sich selbst erhören und das dann auch demnächst tun. Zuversichtlich bin ich da auf jeden Fall bei Slowdive, denn die sind nach eigener Aussage fertig mit ihrem neuen Album. Gab noch nichts zu hören, aber vielleicht ja dieses Jahr noch. Da würde ich mich sehr freuen, wenn die alten Shoegazer da nachlegen, weil ihr letztes von 2017 war, Uli, war glaube ich auch in deiner Jahrestop 10.
Ja, absolut.
Mal schauen, ob sie es wieder schaffen.
Ja, so von dieser Trilogie ist auf jeden Fall Slowdive die Band, wo ich mich am meisten drauf freuen würde. Blockparty lässt mich kalt, und Hives wusste ich jetzt gar nicht, dass die noch gibt. Ich glaube, das letzte war 2012, die letzte Veröffentlichung. Fand ich damals schon eine sehr unterhaltsame Liveband auf jeden Fall. Und die Platten waren auch ganz okay. Aber muss mal schauen, wie sie gealtert sind, ob das 2023 auch noch so funktioniert. Bin ich mal gespannt.
Ach, der Pelle ist alterslos. Live sind immer noch eine Macht.
Okay, I'm all out of news. Let's go to the reviews.
Indie Album Reviews.
Nur 3 Album Reviews diesen Monat. Ich hatte Ende letzten Monats noch The National versprochen, warum es die erst nächsten Monat gibt. Dazu mehr am Ende dieser Folge. Aber jetzt darf uns Philipp erstmal den, nach Boy Genius, den zweiten großen Hype dieses noch relativ jungen Jahres vorstellen.
Ja, und wieder einmal bin ich dir, lieber Max, zu Dank verpflichtet. Denn hättest du mich nicht gebeten, statt der neuen Matani dieses neue Album von Wednesday zu reviewen, hätte ich nicht mein zweites Album des Jahres gefunden. Zumindest nicht so schnell und nicht so unmittelbar. Und vielleicht wäre ich über diese neue Hype-Truppe aus North Carolina einfach nicht gestolpert oder immer mal wieder so nebenbei gestolpert, aber es wäre vielleicht bloß eine Ferner Liefenband in den Fachblättern geblieben. Ist es Gott sei Dank nicht. Und vorweg, wenn eine so junge Band in ihren bisherigen knapp 6 Jahren ihres Bestehens schon 5 Alben raushaut, dann nötigt mir das immer jede Menge Respekt ab. Und wenn man dann auch noch das Jüngste davon, nämlich Red Saw God, für mich jetzt schon das Zeug zum Meisterwerk hat, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wird das bald eine Lieblingsband? Red Saw God klingt wie ein wahr gewordener Steel-Guitar-Traum für Leute, die Matani, Tom Petty, My Bloody Valentine, Willie Nelson, Nirvana und Fiona Apple gleichermaßen lieben. Also Leute wie mich, so geborene Landeier, die in ihrer Jugend nichts lieber gemacht haben, als diesem ganzen öden Hinterwäldler-Horror zu entkommen, obwohl sie doch genau diese Öde im Grunde ihres Herzens für immer lieb haben, weil man eben sein ganzes Leben lang Geschichten davon erzählen kann, wie man versucht hat, aus dieser Ödnis auszubrechen. Und ich wage aber zu bezweifeln, dass die Frontfrau und Sängerin Carly Hartzman mit ihren 26 Jahren wirklich so viel wunderbaren Scheiß erlebt hat, wie sie in ihren kurzgeschichtenhaften Songs behauptet. Und ich weiß auch nicht, ob ich das Songwriting von ihr und ihrer Gruppe übermäßig innovativ finde, obwohl sie ja mit MG Lenderman den ziemlich namhaften jungen Alternative Country Gitarristen in der Band und offenbar auch im Bett hat. Aber ihr Storytelling ist einfach nur großartig und in seiner Direktheit und Beobachtungsgabe und Schwarzhumorigkeit und auch in seiner Melancholie und Gossenpoesie und Nostalgie echt ein Erlebnis. Auch ihr Gesang hat trotz oder vor allem wegen dieser Neigung zum leicht Wehleidigen etwas ungemein Anziehendes, so ein bittersüßer Sog, der oft ins Herz und manchmal auch mitten in die Fresse reingeht. Und außerdem beherrscht diese Band das klassische laut-leisehafte, diese Dynamiken so gekonnt, dass sie mich schon nach wenigen Songs dermaßen hatten. Chosen to Deserve mit diesem Tom Petty Gedächtnisriff mit dem tollen Text lässt mich einfach gar nicht mehr los. Bull Believer, eine einzige 8,5-minütige Sensation, die anfängt wie so ein bitterzarter Shoegazer, dann wird's zu Nirvana versus Pixies versus die guten Pumpkins und dann endet's mit so einem Noise-Gewitter, das fast schon Sonic Youth-hafte Ausmaße annimmt. Formula One ist ein schönster Country-Slacker, Quarry ist edler Indie-Power-Pop mit Pavement-Charme und so weiter und so fort. Und leider ist das Ganze nach knapp 37 Minuten schon wieder aus. Eines der seltenen Alben, die ich mir sogar gerne noch 10 oder 15 Minuten länger gewünscht hätte. Und ein Album, das ich in diesem Jahr sicher noch sehr oft hören werde, denn es wird sich sicher noch erweisen, dass das Album wächst und wächst. Und in meinen Jahrestop 10, wie gesagt, hat's einen Platz sicher. Red Saw God, fuck yeah, so muss Americana 2023 klingen.
Uli, du darfst.
Ich darf. Ja, muss gestehen, eine Band, die bislang an mir ein bisschen vorbeigegangen ist und auch eine Platte, die den Einstieg nicht gerade leicht macht. Also, gerade als Opener dieser brachale Noise-Quickie-Hit-Rotten-Grass-Smell, dann diese 8,5-minütige komplexe und nicht minder anstrengende Parforce-Ritt Bull Believer mit den ganzen kompositorischen Brüchen. Also wie viel Wahnsinn passt in einen einzigen Song? Und dann plötzlich wird es fast ein Country-Album. Und sowas wie das Missing Link zwischen Sonic Youth, Wilco, Sleater-Kinney und Pavement. Aber ich finde, es lohnt sich durchzuhalten nach dem etwas schwierigen Beginn. Nicht schlechten Beginn, sondern einfach nur herausfordernden Beginn. Weil dann solche Indie-Rock-Perlen kommen, wie Philipp hat es erwähnt, Chosen to Deserve, Bass County, Quarry, TV in the Gas Pump. Also großes Album, einzig der immer etwas jammerige Gesang von Carly Hartzman ist, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an eine weibliche Ausgabe von Stephen Malkmus. Aber spannende Platte, spannende Band. Und wie du sagst, beim ersten Durchlauf habe ich mir gedacht, naja, don't believe the hype. Aber nach dem vierten, fünften Hördurchgang erschließt sich schon, dass da wirklich eine gute, großartige Band dahinter steckt. Also ich werde sie mir noch ein paar Mal zu Gemüte führen und vielleicht kommt sie auch noch in die Top Ten.
Nun muss ich den großen Uli Dickmeier zitieren. Was soll ich jetzt noch sagen? manche reden im Kontext von Wednesday offenbar von Country Gaze, was ich sowohl als Konzept an sich wie auch in Bezug auf dieses Album für ziemlichen Bullshit halte. Viel klassischer als hier kann Indie-Rock eigentlich kaum klingen, auch wenn hier und da mal Grunge und Heartland-Sounds anklingen. Darüber hinaus ist Red So God definitiv kein easy listening. Man sollte sich jetzt aber auch, wie ihr gemeint habt, nicht von diesem strategisch relativ ungünstig an zweiter Stelle platzierten Monolithen Bull Believer mit seinen 8,5 Minuten abschrecken lassen. Denn danach wird das Album durchaus zutraulicher und mit meinen Favoriten Got Shocked, Quarry und dem ja von dir erwähnten Philip Chosen to Deserve sogar ziemlich eingängig. Das erinnert mich ziemlich an 90s Alternative, wie zum Beispiel Veruca Salt ihn gemacht haben, deren Sängerin Louise Post übrigens auch gerade ihr erstes Soloalbum angekündigt hat und die Wednesday-Sängerin Carly Hartzman gar nicht so unendlich klingt. Und in ihren entspannteren Momenten habe ich auch ein bisschen an Nina Persson von den Cardigans manchmal gedacht. Auch wenn ich es für ein durchweg gutes Album halte, das sich bei einem wiederholten Hördurchgängen auch immer weiter erschließt, hätte ich mir bei den Vocals und der Leadgitarre aber noch ein paar mehr Hooks gewünscht, die das Feedback und die schrägeren Momente öfter konterkarieren. Anders zur Hoffnung hatte ich da auch, nachdem ja der Gitarrist von Wednesday MJ Lenderman mit Boat Songs letztes Jahr eins meiner Top 10 Alben hingelegt hat. Aber ich meine gelesen zu haben, dass Red So God eben viel mehr Hartzmans Baby ist und das sei ihr auch gegönnt. Also Jahrestop 10 für mich jetzt wahrscheinlich nicht, aber eine absolute Hörempfehlung. Und jetzt geht's wieder in die heimischen Gefilde, Uli.
Kommst, die nächste Hörempfehlung, genau. Wir kommen zu Robocop Kraus, wohlgemerkt ohne The. Das haben sie nämlich seit der Reunion jetzt geflissentlich getilgt aus dem Bandnamen. Ja, die Helden aus unserer fränkischen Heimat habt ihr bereits in der letzten Folge, wie ich gehört habe, schon mit ihrem grandiosen Album Living With Other People retrospektiv beleuchtet und angemessen gewürdigt. Habe ich gern gehört. Also sowohl die Platte als auch eure Rückschau. Ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil man diese Platte jetzt wieder im Ohr hat und das Comeback-Album sich daran natürlich messen lassen muss und im direkten Vergleich eigentlich nur verlieren kann. Aber mal ganz ehrlich, wir drei sehen ja auch nicht mehr so unverschämt sexy aus wie vor 20 Jahren, sondern bestechen eher durch eine gewisse Reife und Abgeklärtheit.
Vor 20 Jahren war ich ein Kind.
Ich wollte auch sagen, mit 15 war ich nicht meine sexieste Phase.
Ah, kommt immer auf die Perspektive an. Also vielleicht ist gar kein Zufall, dass der Titel dieser Platte, die ja Smile heißt, an das gleichnamige mythische Opus Magnum der Beach Boys erinnert. Das von einer fidelen Orgel getragene, fast kinderliedartige Innocent Fun zum Beispiel könnte von der Melodieführung und vom Arrangement her durchaus auch dem Katalog der nicht surfenden Kalifornier entstammen. Ein bisschen weniger nervig wollten sie klingen, das hat Sänger Thomas Lang in einem Interview mit den Nürnberger Nachrichten kürzlich gesagt. Und tatsächlich kommen die zum Sextett angewachsenen Robos 16 Jahre nach ihrem letzten Album Blunders and Mistakes spürbar abgeklärter und etwas weniger hyperaktiv daher als zu jenen Zeiten, in denen sie das fränkische Provinznetz Herschbruck auf die internationale Pop-Landkarte brachten und mit fiebrig hibbeligen Disco-Punk-Hits wie The Dead Serious, Fake Boys oder You Don't Have to Shout den Indie-Dancefloor rockten und USA, Japan, Großbritannien, Spanien, die halbe Welt erfolgreich betourt haben. Ihren fast kindlichen Spieltrieb haben sie aber keineswegs verloren. Ich finde dem Hang zur stilistischen Vielfalt sogar noch mehr Raum gegeben. So gibt es gleich zu Beginn mit dem Opener Young Man eine Ladung euphorischen Powerpop mit dezent psychedelischem Krautrock-Touch. Nach dem eingangs erwähnten 60-Schunkler Innocent Fun beamt uns On Repeat mit seinen atmosphärischen Synthie-Klängen Postwenden in die wavigen 80er. Tears for Fears, Howard Jones oder Duran Duran lassen grüßen. Für mich eindeutig der Hit dieser Platte. Beim polyrhythmischen Giant of Love schauen die Talking Heads und Peter Gabriel um die Ecke. Das zwischen düsterer Melancholie und trotziger Lebensfreude pendelnde World Inferno ist eine Hommage an Jack Terriclose, dem im Mai 2021 verstorbenen Sänger der World Inferno Friendship Society, während der himmlische Indie-Rocker Cradle of Filth augenzwinkernde Begegnung mit eben jener englischen Black-Metal-Band im Nachtzug nach St. Petersburg schildert. Das von einem Basslauf angetriebene Cannonball mit seinem leiernden Gesang könnte auch von Shame oder Fontaine's DC stammen. Und mit dem zackigen Under Control und Savages folgt dann ein furioser Post-Punk-Doppelpack, schönes Wort, der direkt in die Tanzbeine geht und noch am ehesten an die alten Zeiten erinnert und die aufleben lässt. Die Ballade All the Ideas plätschert ein bisschen ziellos dahin, auch das knapp zweiminütige, druckvolle What I Wanted ist eher Filler als Killer, aber das atmosphärisch poppige The Boy's Not Good bereitet dann den Boden für einen fulminanten Rauschmeißer. Mit The Foul Stench of Our Time erlauben sich die Robos eine lustvoll lärmende Reminiszenz an die eigenen Hardcore-Wurzeln. Und spätestens da müsste dann selbst ein Brian Wilson passen. Unter dem Strich für mich ein Album, das zwar nicht mehr so ganz den juvenilen Sturm und Drang von damals versprüht und natürlich auch nicht mehr so progressiv ist wie damals, aber trotzdem extrem viel Spaß macht, eben weil es auch gewisse nostalgische Gefühle weckt. Und ob es die Herren auch live noch drauf haben, werde ich morgen Abend bei ihrem Konzert in Nürnberg mal austesten.
Also ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Unsung Heroes des deutschen Indie nicht jeden Erfolg wünschen oder gönnen würde. Das habe ich ja auch letzten Monat in meiner glühenden Retrospektive zwischen den Zeilen sicher zum Ausdruck gebracht. Und anders als Boy Genius, denen man ähnliche Gefühle entgegenbringen mag, sind The Robocop Crowes oder nur Robocop Crowes ja auch echte Underdogs, die man praktisch instinktiv unterstützt. Deshalb tut es mir nun auch fast leid zu sagen, dass ich mir von Smile mehr erwartet hätte. Vor allem mehr Rückbesinnung auf ihre Post- und Dance-Punk-Stärken, die einfach meine liebste Phase der Band bleiben und die ersten beiden Singles On Repeat und Under Control eigentlich auch versprochen hatten, und What I Wanted hält das auch ein bisschen. Trotz weiterer Highlights wirkt das Album aber stilistisch relativ beliebig zusammengewürfelt und klingt bezeichnenderweise mehr nach einer Compilation als die sehr empfehlenswerte Raritätensammlung How I Fell in Love with Robocop Crowes aus dem letzten Jahr. Schon der Opener tendiert für mich etwas zu sehr zu dem nervigen Psychedelic Pop. Jetzt meinte Thomas Lang, das ist weniger nervig, das Album. Ich finde, ich mochte diese Kraut-Psychedelic Phase von ihnen nicht so, was sie da mit Blunders and Mistakes damals gemacht haben. Auch die Brücke, die Innocent Fun so zwischen den Ramones und dem Fernsehgarten zu ja schlagern versucht, die finde ich eher seltsam. Eine weitere Parallele zu Boy Genius stellt für mich der Song Cradle of Filth dar. Genauer gesagt zu Boy Genius Song Leonard Cohen, denn ähnlich gestelzt versuchen die Robos hier nämlich ihre Anekdote, wie sie Black Metaler mal im Zug getroffen haben, um jeden Preis in einen Song zu pressen, so dass das Ergebnis im Songwriting fast ein wenig nach denglischer Schülerband klingt. Und das war ja früher eigentlich nie so, dass man ihnen ihre Herkunft wirklich angehört hätte. Was ich Smile aber lassen muss, das sind die durchweg ausgefeilten und detailreichen Arrangements, die schon davon zeugen, dass dies kein hingeklatschtes oder halbherziges Comeback ist. Und das sich in dramatische Höhen aufschwingende The Boy's No Good versöhnt mich wieder etwas am Ende und zeigt, dass sie es auch immer noch drauf haben. Ich wünschte nur, sie würden es noch etwas ausgiebiger zeigen.
Sag mal, die Raritätensammlung hieß doch Why Robocop Crowes Became the Love of My Life, oder habe ich mich da jetzt...
Ah, genau. Ja. Ich habe es tatsächlich nicht mehr nachgeschlagen.
Ich habe mir extra gekauft.
Danke für den Hinweis.
Letztes Jahr. Ich hab's wegen euch.
Ich habe es aus der Erinnerung falsch zitiert.
Okay, danke gut. Ich konnte dich mal verbessern, aber ausnahmsweise. das hier ist kein, ich betone explizit, kein schlechtes Album. Aber ein schlechtes Album macht halt nicht automatisch ein gutes Album. Und sorry, nach 15 oder 16 Jahren finde ich, da muss man auch ein anderes Album erwarten können, zumal von so einer wirklich grundsympathischen und musikalisch versierten Band wie Robocop Crowes. Aber ich finde den Sound überwiegend in den Songs doch relativ, wie soll man sagen, zahm. Oder das klingt irgendwie, als hätte ich schon tausendmal ein bisschen gehört, manchmal ein bisschen altbacken und oft mit so angezogener Handbremse. Und ein, zwei Stampfer und ein paar Überraschungen unter 13 Songs sind dann halt für mich ein bisschen zu wenig. Und der Rest ist dann mehr so freundlich-fröhliches Geschunkel, das so ein bisschen Altherren-Indie-Pop-mäßig rüberkommt und mir deshalb auch wenig in Erinnerung bleibt. Und vor allem, mir fehlen auch irgendwie die starken Refrains auf dem Album. Aber wie gesagt, es ist explizit kein schlechtes Album. Nur bei aller Liebe muss ich mir halt auch die Frage stellen, nach so langer Zeit, ob es das jetzt gebraucht hätte oder ob man noch ein bisschen gewartet hätte und vielleicht ein stärkeres Album gebracht hätte, ich weiß es nicht. Naja, aber ich will ihnen auch nicht Unrecht tun, weil sie eben so nett sind und aus der Gegend.
So, jetzt habe ich keine Lust mehr aufs Konzert. Danke.
Ich bin mir sicher, dass sie live immer noch geil sind.
Das Konzert wird jetzt nach der Review wahrscheinlich abgesagt. Ja.
Na, wir erscheinen wahrscheinlich erst nach dem Konzert, oder? Es würde die Band brechen, ja.
Bitte nicht, bitte. Bleibt uns
so. So war das nicht gemeint. Ah.
Ich muss gestehen, ich bin natürlich auch ein bisschen befangen, weil ich die Band halt selber einige Mitglieder ganz gut kenne und die auch bei uns auf dem Festival schon gespielt haben und ich mag die einfach total gern. Vielleicht hört man es deswegen noch ein bisschen wohlwollender, aber ich finde die Platte trotzdem gut. Also ich bleib dabei. Schöne Platte. Macht Spaß.
Okay, dann komme ich zum Schluss zu Feist und ihrem neuen Album Multitudes. Den einzigen Druck, den Leslie Feist verspürt, den macht sie sich selbst. Nicht die Fans, die im letzten Vierteljahrhundert gerne mehr als nur 5 Alben bekommen hätten. Nicht das Major-Label, das sicher mal wieder einen unkaputtbaren Hit wie einst 1, 2, 3, 4 vom Platin-Album The Reminder zu schätzen wüsste, statt beharrliche Verweigerung kommerzieller Erwartungen im Lichte des eigenen künstlerischen Anspruchs. Aber auch nicht die biologische Uhr, der zum Trotze sie als 43-jähriger Single eine Tochter adaptierte und zu ihrem Vater zog, der dann ein Jahr später verstarb. Entstanden unter diesem Eindruck des neuen und endenden Lebens ist Multitudes zwar immer noch reduzierter als zu ihrer Hochphase, hat die spröde Rohheit des Vorgängers Pleasures aber hinter sich gelassen. Mal elegischer, mal leichtfüßiger Indie-Folk, getragen von innovativem Songwriting und ihrem unverkennbaren, aber nie exzentrischen Vibrato. Die meisten Songs bewahren sich zwischen den Streicharrangements, Saxophonen und Blockflöten, aber ihre originäre Identität als akustische Schlaflieder, die Feist im Pandemie-Exil für ihr Kind erdacht hatte, bevor sie nun die ganze Welt verzücken dürfen. Der Opener The Lightning ist mit seiner dezenten Elektronik soundtechnisch ein Outlier, macht mit seiner wunderschönen Strophenmelodie aber klar, dass Leslie wieder größere Brötchen backen will als zuletzt. Das gelingt auf den folgenden Akustikballaden Forever Before und Love Who We Are Meant To mit ihrer etwas beliebigen Melodieführung leider nicht so gut wie später auf Hiding Out in the Open und I Took All of My Rings Off mit seiner durchgeknallten Coda und besonders Become the Earth. Die sind zwar ähnlich reduziert, punkten aber nicht nur mit konzisem Songwriting, sondern auch mit Feists besonderem Asset ihren genialen Harmonien, die sie sehr effektvoll aufzustapeln weiß. Ähnliches macht Borrowed Trouble dann mit seinen von Miguel Atwood Ferguson geschmackvoll arrangierten Streichern und schrägem Saxophon fürs ganz große Kino ebenso. Zum Ende wird es mit Marching Moves wieder ruhiger, wenn die Streicher Blockflöten weichen, aber nicht minder eindrucksvoll. Das gilt auch für ihre Lyrics, die als Poesie für sich alleine stehen können. Beim Nachlesen von Song for Sad Friends, das den Wert und die Notwendigkeit von Trauer beschwört, kamen mir ernsthaft selbst die Tränen. Auch wenn der ein oder andere Song nicht ganz zündet, steht Multitudes so in einer beeindruckenden Diskografie mindestens im oberen Mittelfeld. Und das will bei so einer Ausnahmekünstlerin wirklich was heißen.
Philipp, bist du? Wer macht
mir das jetzt wieder kaputt?
Ich mach's nicht kaputt.
Dann willst du erst nicht kaputt machen oder soll ich erst kaputt machen?
Ich mach mal. Ich find's eine tolle Platte von einer tollen Frau, die Leslie ist und bleibt für mich einer der besten und würdigsten Erbinnen der großen Folk-Ikonen von früher. Ich finde das Album mal ziemlich viele Joni Mitchell-Vibes und auch diese Joan Baez-Erhabenheit, aber auf eine zeitgemäße, zarte, subtile, manchmal auch irgendwie unheimliche Art. Und ich meine unheimlich auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Schade eigentlich, dass es nicht mehr Winter ist, denn für mich ist das irgendwie wunderschöne Wintermusik, die einen warm hält, wenn es draußen kalt ist. Und sehr stark und im Unterschied zu den sonst völlig zurückgenommenen Songs finde ich auch den Opener in Lightning und auch auf Womankind und das erwähnte Borrow Trouble. Wie gesagt, tolles Album.
Tu es, Olli.
Also, ich habe in der letzten Folge natürlich euren Quasi-Verriss der neuen Lana Del Rey gehört.
Ich war der Einzige, der sie verrissen hat.
Naja, der Philipp hat ja auch immer betont.
Ich dachte, du redest über Boy Genius. Sorry, haben alle
Lana Del Rey verrissen. Lana Del Rey. Der Philipp hat auch immer betont, es ist kein Verriss, aber eigentlich ist es scheiße. Und so ähnlich ging es mir zunächst, ich betone jetzt zunächst mit der Feist-Platte, die ich prinzipiell eigentlich schon mag. Also Reminder und Metals und auch Pleasure fand ich tolle Alben. Und mit dieser Platte bin ich aber bislang noch nicht so hundertprozentig warm geworden. Ich finde, es startet mit diesem abgedrehten Opener in Lightning, der so ein bisschen an Björk erinnert, recht vielversprechend, aber danach dominieren halt über weite Strecken diese zart dahingehauchten Akustikballaden, die ja alle sehr schön sind und auch durchaus mit so instrumentalen Details aufwarten, aber auf Dauer eben halt schon auch sehr gleichförmig und einschläfernd sind. Also positiv hängen geblieben ist bei mir noch das verspielte Calling All the Gods mit seinem halbwegs eingängigen Refrain und das von seinem ausgefeilten Harmoniegesängen lebende Hiding Out in the Open und vor allem wirklich super Song, das beschwingte, orchestral instrumentierte Borrowed Trouble, das du ja schon angesprochen hast, das endlich ein bisschen Leben in die Bude bringt, immerhin ein E Street bandmäßiges Saxophon-Solo auffährt und in dem Frau Feist am Ende sogar richtig schreit. Und von diesem Mut zur Katharsis hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Trotzdem ist halt, glaube ich, ein oft genommener Satz, oft gebrauchter Satz, ist Multitudes mit Sicherheit kein schlechtes Album. Nur für meinen Geschmack ist es über weite Strecken einen Tick zu intim und zu introvertiert.
Okay, da bin ich ja nochmal einigermaßen davon gekommen. Das führt uns zu unserer Rubrik Kurz und Gut, in der wir weitere persönliche Highlights dieses Monats ergänzen. Philipp, fang du doch mal an.
Ja, ich bin ja hier der Jüngste im Bunde und auch immer der Mann für die Newcomer-Bands. Ich habe eine Band entdeckt, die heißen Mud Honey und kommen aus Seattle. Und die haben seit 88 tatsächlich schon 11 Alben unbemerkt rausgebracht. Das ist echt kranker Scheiß. Und jetzt mal ohne Witz, ohne den Großteil ihrer ersten 3 oder 4 Alben gehört zu haben, Plastic Eternity, das jüngste Baby dieser Grunge-Legenden, ist quicklebendig, ungestüm wie zu besten Touch Me, I'm Sick und Every Good Boy Deserves Fudge-Zeiten. Und es ist bemerkenswert vielseitig für Mud Honey-Verhältnisse. Denn hier paart sich auch schon mal der Grund-Grunge mit Indie-Folk und Shoegaze und protopunkigen Garagenrock. Ich kann bloß sagen, Chapeau, Marc Arm und Co. So bleibt man sicher nach über 35 Jahren treu, ohne an Groove, an Rotzigkeit und Trotzigkeit einzubüßen. Plastic Eternity ist kurz und gut ein hervorragendes Album.
Uli, hast du auch was?
Ich habe auch was und ich habe wirklich, also heute ist Donnerstag, oder? Donnerstag, ja. Ganz brandaktuell, also morgen erscheint es offiziell, das neue Album von JFDR namens Museum. JFDR, wer unseren Podcast von Anfang an verfolgt, dürfte den Namen kennen, ist das Projekt der isländischen Singer-Songwriterin und Multi-Instrumentalistin, jetzt wird schwierig, Jofritur Akadottir, oder so ähnlich. Sie hört es nicht an, aber so ungefähr. Ich hatte vergangenes Jahr das Glück, die charismatische Dame beim Iceland Airwaves in Reykjavik gleich zweimal live erleben zu dürfen. Erst beim Solo-Akustik-Gig in einer Boutique inmitten von Designermode, Blümchenkleidern und Schaufensterpuppen und später am Abend dann noch auf der großen Bühne mit Band. Und ich war beides Male danach so ein bisschen schockverliebt. Auf dem, wie gesagt, heute veröffentlichten neuen Studioalbum lässt JFDR, die sogar von ihrer prominenten Landsfrau Björk bewundert wird, ihren ätherisch-emotionalen Gesang über atmosphärischen Synthi-Sounds und traditionellen isländischen Instrumenten schweben und entwickelt damit eine Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann. Also wenn es in Island tatsächlich Elfen gibt, und die sind ja fest davon überzeugt, es gibt sogar eine offizielle Elfenbeauftragte in Island, dann müssen sie genau so klingen. Als Anspieltyp würde ich Spectator empfehlen. Und in der Mediathek von Arte gibt es aktuell eine sehr sehens- und hörenswerte Live, ein sehr sehen- und hören sehens- und hörenswerten Live-Mitschnitt von einem Auftritt in Paris. Den sollte man sich wirklich mal anschauen. Und an dieser Stelle danke an Jörg Meyer, guter Kumpel von mir und ein begeisterter Hörer unseres Podcasts, der mir den Tipp gegeben hat mit diesem Arte-Auftritt. Also kann ich empfehlen.
Danke, Uli. Jetzt spontan von mir noch eine Empfehlung, jetzt wo du die Jofridur schon erwähnt hast. Die hatte vor 10 Jahren mit ihrer Zwillingsschwester eine Band zusammen, die hieß Pascal Pignon und deren zweites Album Twosomeness, das war damals in meiner Jahrestop 10. Ein wunderschönes Album. Nicht so elektronisch wie JFDR, sondern ein bisschen mehr in die Sigur-Rós-Richtung, aber wirklich traumhaft. Aber jetzt zu den neuen Dingen. Fenne Lilly ist eine Singer-Songwriterin aus Dorset, die nach einem tollen Debüt und einem mäßigen Nachfolger nun wieder ein sehr gutes Album veröffentlicht hat. Keine schwere Kost, aber auch nicht seicht. Ebenfalls ihr drittes Album und das erste seit 7 Jahren haben die ultramelancholischen Londoner Shoegazer Daughter am Start. Doch Stereo Mind Game verbreitet überraschend viel Zuversicht. Und zum Schluss die Kanadier Life in Vacuum. Auch mit ihrem dritten Album. Bisher klang ihr Post-Hardcore wie eine giftige Mischung aus Fugazi und den Hot Snakes. Jetzt zieht Lost beim Tempo etwas die Bremsen an und lässt auch Post-Punk-Einflüsse zu, rockt aber immer noch ziemlich hart. Und jetzt darf der Philipp endlich ran. Dafür haben wir doch diesen Podcast eigentlich gegründet, oder?
Darauf warte ich schon über ein Jahr.
Also, seid gespannt.
The good old days. Kommen wir jetzt zum Electric Ladyland der Nullerjahre. am 1. April 2003 erschienene Platte, die sich unter den paar Alben für die Insel befindet, von der ich nie wieder zurückkomme. Und unter den wenigen Platten, ohne die ich auf keinen Fall wirklich mehr leben will, neben zum Beispiel Sgt. Pepper's oder Apocalypse Dudes. Das Album heißt Elephant. Es ist das vierte der White Stripes und es ist mit großer Sicherheit für mich persönlich das wichtigste Rockalbum seit Nevermind. Es ist mit genauso großer Sicherheit das absolute, oft kopierte und nie wieder ganz erreichte Meisterwerk der Stripes und von Jack White. Und es ist vor allem eine der großartigsten E-Gitarren-Orgien aller Zeiten. Ich habe vor ein paar Jahren mal dazu folgende Zeilen verfasst. Das Album ist der letztgültige Triumphzug eines Instruments, das Jack White im Gegensatz zu Jimmy Page kaum kontrollieren oder beherrschen kann. Whites Gitarre ist weiblich, sie beherrscht ihn, wie eine Domina. Nicht der Gitarrengott, die Gitarrengöttin, die Gitarre selbst regiert die Welt. Und sie verweigert sich auf Elephant bisweilen auch ganz einfach Whites gigantischem Talent und führt stattdessen ein biestiges Eigenleben. Sie lässt sich auch nicht besser stimmen, weil sie White sonst bei längerem Rumgefummel in die Griffel beißen würde. Roh, rein, verspielt, gehässig, orgiastisch. Und trotzdem mittendrin in der Ursuppe des Blues. Ich schamelze dahin. Ja, und solche Gitarrenorgien auf dem Album wären da beispielsweise Black Math, Hypnotize, Girl, You Have No Faith in Medicine. Und das sind zwar grandiose Kracher, aber nicht mal die stärksten Songs des Albums. Zur Analyse und Lobhudelei von fast jedem der 14 Stücke könnte ich eine Podcast-Folge füllen. Vor allem auch, weil ich zu wirklich jedem eine persönliche Anekdote aus meinem Leben beitragen kann. Von meinen wilden Teenagerjahren bis heute eigentlich. Denn Elephant gehört zu den ganz, ganz wenigen Alben, die ich mir wirklich jedes Jahr 3 oder 4 Mal ganz durchhöre oder besser gesagt verschlinge. Aber dazu gleich noch ein paar Worte. Wobei zur Produktion muss ich mir auch eigentlich, spare ich mir die vielen Worte oder lange Ausführungen, denn die Geschichte um die ganzen 10 Tage für insgesamt 5000 Pfund in den Torak Studios in London und das alles ausschließlich mit analogen Equipment aus den 60er Jahren oder früher, die Sache ist hinlänglich bekannt und gehört zum Stripes-Mythos wie die Farben Weiß, Rot und Schwarz. Darum zurück zu den Songs. Ball and Biscuit hat nicht nur ein, nicht zwei, sondern 3 hysterische Gitarrensolos, die sich nacheinander ins schier Unermessliche steigern. The Air Near My Fingers ist einer der arschcoolsten Gitarrenrock-Songs aller Zeiten und als ob das nicht schon genug wäre, hat er auch noch diese Oldschool-Orgel. Und in Sachen Coolness kommt da höchstens noch Little Acorns ran. Au, au. There's No Home For You Here leuchtet mit diesem Engelschor und dem knapp 30-minütigen Solo, das nur aus einem einzigen Ton besteht. Und meine Lieblingstextzeile, It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. Auch die ruhigen, nachdenklichen Stücke werden so inbrünstig gespielt, dass das Herzblut aus denen förmlich rausspritzt. I wanna be the boy to warm your mother's heart mit dem Country-Piano und der geilen Slide-Gitarre. Oder You've Got Her in Your Pocket, ein Song, der genauso romantisch ist wie traurig und wie beängstigend. Und natürlich die 2 Stücke für die Ewigkeit, der Stampfer The Hardest Button to Button mit seinem genialen Stop-Motion-Video von Michel Gondry und klar, Burt Bacharach's I Just Don't Know What To Do With Myself in der bestmöglichen Version mit diesem himmelhoch jauchzenden Lick am Ende und dem ikonischen Video mit Kate Moss, die sich an der Pole-Dance-Stange räkelt. Beide Songs und beide Videos sind in meinen Augen längst Popkulturgut. Und all das endet dann auch noch zuletzt mit Holly Golightly im schwarzhumorig süßen Konsensfolk von It's True That We Love One Another. Und ja, natürlich wäre noch der Song, der Jack White das Geld in die Taschen spült, solange es Fußballspiele gibt. Egal, ob jetzt gerade der SSV Illerberg gegen die DJK Langwasser spielt oder Inter gegen Real. Und ich bin froh, dass es Seven Nation Army gibt. Trotz oder vielleicht sogar deshalb, weil es inzwischen längst in den Fundus der Weltvolksmusik übergegangen ist. Oder anders gesagt, oder gefragt, könnt ihr mir ein anderes Riff nennen, seit Smells Like Teen Spirit, das derart populär ist? Nein, könnt ihr nicht und versucht es erst gar nicht. Und versucht auch erst gar nicht, Elephant irgendwie klein zu reden. Denn Kritiker kommen bei mir schon deswegen nicht gegen die Größe des Albums an, weil es, wie gesagt, der Soundtrack war. Der Soundtrack zu einer langen, tragikomischen Liebesgeschichte, die sich vor vielen, vielen Jahren in der bayerisch-schwäbischen Provinz abgespielt hat. Jeder Song auf diesem Album ist für mich verbunden mit einer gewissen Situation oder einer Erinnerung an ein eheähnliches Verhältnis, das ich seinerzeit mit einer bestimmten Person hatte. Und das beruht auf eine komische Art bis heute irgendwie auf Gegenseitigkeit. Deshalb gehören die nächsten Worte hier dieser meiner Verflossenen. Oder ist es meine Schwester? Oder doch meine Ex-Frau? Mit ihrer kurzen Danksagung an Jack und Mac.
Ein I just don't know what to do with myself passt mit 16 Jahren wohl so ziemlich auf alle möglichen Lebenssituationen. Am besten auch wieder mal mit zu viel Rotwein. oder aber einfach barfuß auf dem Nebensitz eines schrottigen schwarzen Fiat Puntos, während man voller Freude sein Dorf hinter sich lässt und in den Urlaub fährt. Natürlich muss man bei diesem Lied zwangsläufig auch an Kate denken und sich fragen, wie man nur so unglaublich heiß sein kann. Und natürlich auch, warum man nicht selbst so unglaublich heiß ist. Und wie eine Band nur so unglaublich fabelhaft sein kann, um solch ein Musikvideo zu bringen. Und dann auch noch in Schwarz und Weiß. Apropos Weiß, in the cold, cold night. Megs süßliche Stimme. Ein Spaziergang über Felder, die mit Schnee bedeckt sind, in einer kalten, kalten Winternacht. Um dann ganz still auf einem Jägerstand die Sterne zu beobachten. Das werde ich wohl für immer in Erinnerung behalten. Danke an die gute alte Zeit und danke an euch, liebe Meg, lieber Jack, für dieses großartige Geschenk der Musikgeschichte. I don't care what other people say. I'm going to love you anyway.
Ach, gerade nach diesen berührenden Worten mit dieser Hammerstimme, also Hut ab, Philipp, weiß, warum du dich da verliebt hast, fällt es mir umso schwerer, das Folgende zu sagen. Ich habe vorhin bei Feists 1-2-3-4 von einem unkaputtbaren Hit gesprochen. Wie auch schon Chelsea Dagger von den Fratellis ist Seven Nation Army für mich aber unter der Last von Millionen Fußballchören irgendwann leider eingeknickt. Es gibt kaum Songs, für die sich ein Indie-DJ zu schade ist, aber das ist einer davon. Elephant bleibt dennoch mein liebstes White Stripes-Album immerhin, auch wenn es eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, wenn der beste Song ein Cover ist. Da ich Jack Whites Balladen grundsätzlich nichts abgewinnen kann, da bleiben für mich hier dann auch mit Black Math, There's No Home For You Here und Girl, You Have No Faith In Medicine nur drei echte Knaller übrig. Sorry, Philipp, das ist halt einfach nicht meine Band.
Bitte, hast du was gesagt? Ich höre nicht zu.
Uli, zieh den Karren
aus. Es kommt Unterstützung. Wobei ich auch das erste Mal zugeben muss, ich kann Seven Nation Army spätestens nicht mehr unbeschwert hören, seit die ganze CDU-Gang zu dieser Melodie Armin Laschet wird Kanzler skandiert hat. Also seitdem ist der Song leider durch, ganz abgesehen von diesen Fußballstadien-Dauerbeschallungen.
Wofür die Band und der Mann ja nichts können.
Wofür die Band nichts kann. Sehr lustig ist, wenn man, weil ich schon gar nicht wusste, was ich jetzt noch dazu beitragen soll zu dieser Platte, weil ich schon geahnt habe, was du alles dazu weißt. Sehr lustig ist, wenn man auf Amazon die Bewertungen liest von Leuten, die Platte eben nur wegen Seven Nation Army gekauft haben. Ein Zitat: Wenn ich Musik wie die von den White Stripes hören möchte, kann ich auch in die nächste Gesamtschule gehen und mir die dort im Heizungskeller probenden Bands anhören. White Stripes sind eine Band, die hoffentlich bald vergessen ist. Gleiches gilt für ihr Album Elephant. Ja, das sollte der gute Mann wohl Unrecht behalten. Also wie man...
Steht da noch ein Name dabei oder so?
Kontaktadresse? Irgendein Pseudonym. Wie man Songs wie In the Cold, Cold Night, Black Mass, Just Don't Know What to Do With Myself, Hardest Button to Button, habt ihr alle aufgezählt, nicht gut finden kann, ist mir jetzt persönlich auch ein Rätsel. Ich finde, Elephant zeigt die Band nach dem zugegebenermaßen auch schon grandiosen White Blood Cells auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und ist schon so ein Monument des 2000er Indie-Rocks. Das Niveau konnten sie auf Iggy Sam und Get Behind Me Satan leider nicht mehr ganz halten. Und die Solo-Aktivitäten des Herrn White sind im Vergleich zum majestätischen Elefanten dann doch eher nur noch kleine Nacktmulle. Aber die Platte ist klasse.
Danke, Uli.
Ja, Jack White ist ja ein Vinyl-Narr und auch Schirmherr des Record Store Days, der vergangenes Wochenende war. Und anlässlich dieses Tages haben wir als Headliner diesmal wieder ein Interview für euch.
Der Headliner.
Hallo. Wir sind zurück und wir begrüßen heute Tobias Leitmann von Monoton Nürnberg zum Gespräch. Du hast den Plattenladen, das Monoton, vor über 20 Jahren eröffnet und mittlerweile auch zum Café und zur Begegnungs- und Spielstätte für Bands ausgebaut. Als ich Philipp erzählte, du kommst aus Neu-Ulm, da meinte er schon, das wird eine lange Folge, aber ich will eigentlich gar nicht viel auf biografischen mit dir heute rumreiten, weil du das schon mal sehr ausgiebig und unterhaltsam bei einem anderen Podcast gemacht hast. Deshalb empfehle ich allen Interessierten Folge 27 von Zwei Flaschen Wein, die einen Deep Dive in die Geschichte des Monotonen machen wollen. Ich halte einfach nur völlig unbefangen fest, dass du einen sehr aufgeräumten, gut sortierten Laden mit angenehmer Atmosphäre in sehr guter Lage betreibst in Nürnberg. Und dass du das gut machst, das beweist ja auch, dass der Uli sein letztes Hemd bei dir lässt.
Ja, vielen, vielen Dank für die Willkommensworte. Und ich freue mich, dass ich bei euch in der Gesprächsrunde im Podcast mit dabei sein darf, als Gast mit dabei sein darf. Und freue mich natürlich auch, dass mein Laden und meine Arbeit positiv wahrgenommen werden.
Definitiv. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, vorab kurz die Frage, wie ist dein Fazit des Record Store Days? Der war jetzt am vergangenen Wochenende.
Ja, phänomenal. Es ist ganz einfach. Heute war auch ein Kunde im Laden und der hat dann so gemeint, mit diesem Record Store Day, da habe ich so meine Probleme und mit den Platten und die ganzen Sachen und wollte dann anfangen zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist unser Geburtstag. Das ist unser großes Fest. Und wir feiern den schon seit Jahren mit Live-Musik, mit gegrillten Bratwürsten, mit fränkischem Bier. Du musst einfach kommen. Das, was dann dazu gibt, sind natürlich die Platten, die Veröffentlichungen am Record Store Day. Aber das ist der Schallplattenladentag. Das ist unser Fest und es war einfach phänomenal. Und zwar von vorne, wenn die Leute sich, ja, natürlich auf die Platten stürzen, aber auch in der Mitte, wo alle quatschen und wo man Bratwürste grillt, am Abend, wo dann der Sven von der Brotzeit kommt und nochmal den Grill einwirft und dann am späten Abend, wenn die Merchers echt ein super Konzert hingelegt haben und alle glücklich nochmal drei Bier trinken und gar nicht mehr das Bedürfnis haben, irgendwie fortzugehen. Und ich zum Schluss dann sage, Mensch, jetzt machen wir dann Feierabend irgendwann.
Da wäre man gern dabei gewesen.
Also da kann ich kurz einhaken, weil ich war ja dabei, wenn auch nur kurz. Ich musste mir ein bisschen beeilen, weil dann der erste FC Nürnberg noch gespielt hat um 13 Uhr. Also mein Zeitfenster war ein bisschen limitiert. Aber es ist wirklich so, wie es der Tobi sagt. Es gibt ja diese Kritik, dass es sozusagen rein ein Kommerz-Event geworden ist und ursprünglich also als Unterstützungsaktion für die unabhängigen Plattenläden gedacht und dass es in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, monoton kann man wirklich den Beweis erleben oder miterleben, wie sich diese ganze Veranstaltung eben aufgezogen hat. Der Tobi hat es ja schon aufgezählt. Das ist einfach so ein Treffen. Also ich war eine Stunde da und habe bestimmt 4, 5 Leute getroffen, die ich kannte. Man tauscht sich aus, man fachsimmelt ein bisschen. Man isst aber Bratwürste, trinkt ein Bierchen oder ein Wasser. Und ich glaube, darum geht's wirklich. Also ich habe mich kauftechnisch sogar diesmal ein bisschen zurückgehalten, was die Record Store Day Platten angeht. Da können wir vielleicht noch auf drauf kommen, die Preisgestaltung inzwischen, wobei da der Tobi nichts dafür kann, das weiß ich, aber die ist natürlich schon auch diskussionswürdig. Ich habe mir eigentlich nur 3 Platten gekauft und habe mir dann lieber noch ein paar normale Platten mitgenommen, die ich haben wollte. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube so, das ist der Ansatz, wie man diesen Tag begehen sollte und genauso funktioniert es auch mit Live-Musik, mit Treffen, mit Austausch, so macht es dann auch Spaß. Und wer kaufen will, soll kaufen und wer nichts kaufen will, muss es auch nicht tun. Ich glaube, da geht es wirklich so um diese Community, um es mal neudeutsch zu formulieren. Und das war wirklich sehr schön wieder.
Da stimme ich dir total zu, Uli. Und zwecks kaufen, das ist tatsächlich so, dass es im Endeffekt natürlich jedem selber überlassen bleibt. Nur ganz kurz, wenn ich so über die ganzen Leute, die am Tag da waren und die davor und jetzt auch danach da waren, es sind nur ganz wenige, also es ist ja nicht mal eine Handvoll, die tatsächlich da Probleme damit hat. Klar, die Probleme haben, die kommen schon gar nicht. Und die da sind, die können frei auswählen, was sie dann wirklich Lust haben. Und ja, grundsätzlich ist natürlich die Intention gewesen, durch Kaufen einen Laden zu unterstützen. Ich bin froh, dass wir das nicht grundsätzlich notwendig hätten. Also wir würden ohne weiteres ohne den Record Store Day überleben. Aber auf der anderen Seite kann ich mich an so viele schöne Erinnerungen, so viele schöne Konzerte und Begegnungen einfach da erinnern, dass ich den nicht missen will, den Tag. Und auch wenn es den vom Kauftechnischen her, von den Platten und von dem Zeugs nimmer geben würde, wäre mir das egal. dann würde ich einfach
Bratwürste
den grillen. Halt umbenennen und Bratwürste grillen, genau.
Bratwurst Day.
Genau.
Ja, Tobi, wenn ich jetzt mal was aus Interesse fragen darf, was hast du von Jack White als einer der Schirmherren des Record Store Day?
Geht das schon los?
Das läuft irgendwo in den USA ab und da bin ich viel zu wenig, ich bin da viel zu wenig online gewesen. Ich habe die Woche davor, muss ich wirklich reinhauen und arbeiten und lese da relativ wenig nach. Also, was halte ich von dem Typ? Boah, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ich habe ihn nur einmal getroffen und da hat er im Com oben im Festsaal gespielt und da habe ich ihm zugehört und es war ein schönes Konzert und ich mag auch immer wieder seine Musik, die er gemacht hat, sowohl früher mit den White Stripes, das war ja das Konzert auch, war ein White Stripes Konzert, wie auch später dann halt solo, manches mehr, manches weniger, aber er ist schon ein Typ, der Vinyl-Freak, der da ausprobiert und so und das irgendwo finde ich das schon auch sehr sympathisch.
Danke dir für die schöne Antwort.
Bevor es jetzt weitergeht mit Jack White, überreiße ich dieses Interview wieder an mich. Im Titel dieses Segments, da habe ich mal wieder schamloses Clickbait auf Springer-Presse-Niveau betrieben und gefragt, droht die Vinyl-Bubble? Aber tatsächlich habe ich die letzten Verkaufszahlen in Deutschland gesehen und gemerkt, die Zahlen, die stagnieren hier ein bisschen anders als in den USA und UK, wo die meisten Vinylverkäufe seit 1991 im Dezember erzielt wurden beispielsweise. Vinyl liegt in beiden Ländern da vor CDs, während hier irgendwie nicht mehr so richtig Potenzial nach oben zu sein scheint. Worauf führst du das zurück? Ist es die Babypause von Helene Fischer?
Ich würde sagen, es fehlen ein paar neue Rolling Stones Platten. Also ja, genau. Oder vielleicht brauchen wir doch nochmal zwei, drei ABBA-Platten oder sowas.
Die Helene Fischer für 60 plus praktisch.
Und Helene Fischer, mein Helene Fischer Event war einmal vor Weihnachten habe ich es gewagt, im Monoton und das Jahre her eine Helene Fischer Platte zu bestellen. Es waren glaube ich zwei Exemplare desselben Albums. Ich wurde gesteinigt, als sie ankamen. Und ich konnte mich nur dadurch retten, dass ich gesagt habe, ich wette mit euch, die kauft niemand bis Weihnachten. Ich habe Recht behalten. Worauf führe ich das zurück, dass das hier, ich finde es gar nicht so schlecht wegen, also für mich hat diese ganze Geschichte erstmal die ist sehr schnell losgegangen, nach einer Zeit lang. Ich habe ja auch lang dafür gearbeitet, dass es losgegangen ist. Also ich bin ja eigentlich auch derjenige, der das hervorgerufen hat, dass das so losgegangen ist mit dem Vinyl. Ich meine, wenn man 20 Jahre, in über 20 Jahren in Fürth und Nürnberg Vinyl propagiert und da noch ein paar nette Kollegen und Kolleginnen hat, die das auch machen, dann sind wir einfach daran schuld. Und dann mussten wir das irgendwie alles verdauen. Und da gab es natürlich diese Probleme, ja, Presswerke überlastet und Zeugs, manches auch Luxusprobleme und dann gab es eine Zeit lang diese Corona-Lockdown-Geschichten, wo das aber nicht wirklich, also natürlich hat es da eingebremst und ist online gegangen, aber danach hat sich das eigentlich sehr, sehr schnell wieder erholt, weil wir einfach gemerkt haben, bei uns im Laden ganz, die Leute freuen sich, dass es wieder betretbar ist, dass man wieder zusammen was machen kann. Und es hat sich dann doch sehr schnell auch wieder alles normalisiert vom Betriebsklima in Anführungsstrichen, also von dem, wie man da miteinander umgeht, was da passiert. Und jetzt ist es so, dass natürlich, also es ist ein wunderbarer Zustand, weil was neue Platten angeht, ob das jetzt Neuerscheinungen oder Reissues von alten Platten sind, du hast einfach ein wahnsinnig tolles Oeuvre, also du hast eine riesige Auswahl und das gönne ich allen Leuten, weil ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, da war das halt auch so und ich fand es immer schade, ich kenne die Zeit in den 90ern, als ich noch gar nicht mit Plattenladen unterwegs war, sondern selber halt privat gekauft habe, dass du echt hast dich entscheiden müssen. So, jetzt kommt eine Platte raus und entweder du kaufst sie jetzt sofort oder du hast im Prinzip ausgespielt. Also die ist weg. Und das ist irgendwie, ja, kann ja auch kein Zustand sein. Oder dass du Ewigkeiten brauchst, bis du eine Led Zeppelin-Platte mal irgendwo mal findest. Ja, also von daher finde ich es eigentlich jetzt gerade ganz gut. Und dass das ein bisschen langsamer tut und alles, wie das sich in allen Bereichen ja zusammenfindet, ist eigentlich ein ganz guter Zustand.
Schön. Die Lieferkettenprobleme und die Presswerkprobleme hast du gerade schon angesprochen während der Pandemie. Und zusätzlich haben wir beim Vinyl ja auch noch eine vielleicht auch pandemiebedingte Inflation von bis zu 40% gesehen. Siehe aktuelle Releases, der Uli hat erzählt von Metallica und Depeche Mode, zu welchen Preisen die im Laden stehen. Ja, also die Lage hat sich alles andere als entspannt seitdem. Dir bleibt ja nichts anderes übrig, als deine Einkaufspreise weiterzugeben. Aber wer sind da die wahren Preistreiber, deiner Meinung nach?
Ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, wo es wirklich liegt, weil ich ja auch selber Platten veröffentliche und selber Veröffentlichungen bezahle praktisch, Pressungen bezahle. Mhm. Wir verkaufen dann Platten für 22 Euro, 23 Euro. Und dann frage ich mich auch, warum ist es so, dass es woanders so viel mehr kostet? Interner mal. Also ich habe telefoniert mit Universal, mit Sony, mit Warner, da kann man nicht groß reden, aber bei den Firmen habe ich zumindest Leute sitzen, mit denen ich mich unterhalten kann. Und es wird schon, wenn jemand mal jetzt nicht nur nach außen redet, sondern auch mal so ein bisschen privater redet, wird schon auch gesagt, dass oben einfach Wirtschaftler sitzen, BWLer sitzen. Und was machen die? Die sehen, okay, ein Produkt läuft gut und wir reizen das jetzt preislich einfach aus. Und von daher sind bei manchen Sachen, also gerade bei diesen großen Namen, ob das jetzt im Moment, was gerade so rauskam, Metallica, Depeche Mode und so, die echt unverschämt teuer sind, da ist eigentlich, ja, es wird sich erst bessern, wenn es tatsächlich weniger Nachfrage nach diesem großen Zeugs gibt und andersrum auch nach den Sachen untenrum, wenn da die Lagerbestände höher werden, und das werden sie gerade teilweise, dann werden die Plattenfirmen wieder anfangen, Angebote zu machen. Und auch das passiert gerade schon so langsam wieder. Und das wird sich auch über den Sommer und den Winter rein, wird sich das verstärken, wird es wieder mehr Plattenangebote bei den neuen Platten geben.
Okay, hoffen wir das Beste. Siehst du da auch die Gefahr, dass die Nachfrage tatsächlich irgendwann sinkt, wenn es so weitergeht, oder ist das nicht deine Beobachtung im Laden?
Ich sehe die Gefahr und das ist auch was ich total schade fände, nicht wegen der Nachfrage, sondern ich habe einfach keinen Bock, irgendwie so ein Luxusprodukt zu vertreiben. Und natürlich habe ich auch Secondhand-Platten, also das wäre jetzt nochmal ein anderer Gesprächsstoff oder ein anderes Teil. Aber bei den neuen Platten, ich meine, es geht einfach darum, wenn du mitbekommen willst, was mit der Zeit passiert im Musikkosmos, sage ich mal, dann musst du ja neue Platten verkaufen. Geht nicht anders. Sonst verpasst du die ganzen Bands, weil Secondhand gibt's halt viele, viele Sachen nicht. Da gibt es halt in der Regel viele Sachen von ja, 15, 20 Jahre und weiter weg.
Ich habe meinem Vater eine wunderbare Julio Iglesias-Platte bei euch gekauft zu Ostern für 2 Euro und der ist sehr zufrieden. Secondhand.
Absolut, absolut. Ich habe jetzt gerade öfters die neue Element of Crime-Platte, auch wenn es eine alte Band ist, wurscht, aber fände ich schade, wenn ich die jetzt missen müsse, die Element of Crime-Platte. Oder auch vom Record Store Day gab es 2, 3 Platten. Also Ja, und wenn aber das über den Preis zu einem Luxusprodukt wird, dann, das ist genau die Problematik, dann wäre es super schade. Und das sind auch so meine Bedenken, die ich auch dann weitergebe, also die ich tatsächlich oft oder regelmäßig weitergebe an Plattenfirmen, und es sind nicht nur große Plattenfirmen, es sind auch die sogenannten Indie-Plattenfirmen oder die kleineren Plattenfirmen. Auch da wird's immer wieder halt probiert, oder hauen die teilweise Sachen raus, wo ich mir denke, hey Leute, ein bisschen mit Vernunft wäre es schon besser.
Ich habe noch zwei Fragen, aber die hebe ich mir für später auf. Jetzt lasse ich erstmal den anderen das Feld. Mhm.
Ja, ich meine, was meinten ihr dazu, Uli? Du bist doch auch dauernd tätig.
Ja. Ja, ich find's insofern auch, also wir entstammen ja beide in der Generation. Wenn ich mich erinnere, früher hat eine Platte 20 Mark gekostet, und wenn du Glück gehabt hast, nice price, war's ein Zehner, dann kamen die CDs, ja, und die lagen bei 30 bis 35 Mark damals. Und jetzt hat sich eigentlich komplett ins Gegenteil verkehrt. Jetzt kriegst du CDs, die natürlich von den Materialkosten auch und von der Produktion her viel billiger sind, kriegst du ja teilweise für 10, 12 Euro nachgeschmissen. Und bei Platten geht ja, sagen wir, unter 25, 26 Euro momentan fast gar nichts mehr. Und ich habe schon
auch... Würde ich ganz kurz, merk dir mal, was du sagen willst. Ich würde ganz kurz was dazu sagen. Also zum einen, die blöden CDs werden gerade teurer. Also neue CDs kosten im Moment oft 19, 20, ja, 21, 22 Euro, was ich völlig absurd finde. Und das Zweite, zwei Sachen, was Schallplatten angeht, die haben mal ganz früher, noch vor meiner Zeit, tatsächlich einen Haufen Geld gekostet. Da steht dann irgendwie drauf, in D-Mark zum Beispiel 35 Mark. Und wenn man das dann umrechnet, so von den 70er Jahren bis heute, dann sind es astronomische Gelder. Ich kenne auch genügend Leute, die mir das wirklich erzählt haben, die, also Ältere, die gesagt haben, damals, ich war in der Lehre und da hat die Doppel-LP so viel gekostet und die Einzel-LP so viel, und es gab in der Zeit auch mal eine Preisbindung für LPs. Das hat also für alle gegolten. Und das Zweite, was man auch nicht ganz vergessen darf, was tatsächlich schon wahr ist: die Preissteigerung beim Vinyl war lang moderat. Also das war lange Jahre, war sehr moderat. Damit möchte ich nicht die Preissteigerung jetzt insgesamt verteidigen, aber einen vernünftigen Sprung fand ich durchaus okay, kommt tatsächlich auch mir zugute als Laden und ist auch bei den Leuten draußen, glaube ich, nicht ganz unten drunter gewesen. Es sind halt immer diese Ausreißer. Mhm. Sorry, das waren kurz noch zwei, drei Sachen.
Gebe ich dir recht. Also kann man natürlich nicht mehr vergleichen, wie auch bei Lebensmitteln. Man kann jetzt nicht mehr 1980 mit 2023 vergleichen, das ist vollkommen klar.
Ja.
Aber generell ist halt wirklich so, man hat schon ein bisschen momentan das Gefühl, dass die Firmen halt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein bisschen schauen, ne, was geht denn Metallica, Depeche Mode, da hast du deine Käuferschicht, die kaufen das Ding, und dann setzt man das halt mal bei irgendwie 47, 48, 49 Euro an, wobei die ja ganz andere Stückzahlen produzieren und eigentlich wahrscheinlich will ich nicht so teuer sein müssten. Aber wie du sagst, die Nachfrage regelt den Markt, und solange es gekauft wird, warum sollen wir es nicht machen? Klar. Aber ich glaube, man läuft schon ein bisschen in Gefahr. Ich habe ein Zitat dazu, ganz passend. Da war kürzlich ein interessanter Artikel in der FAZ. Und da hat Jörg Hahn, Chef von Optimal Media, ist, glaube ich, eine Edeltochter, hat eben gesagt, das habe ich mir rausgeschrieben, Vinyl ist ein begehrtes Luxusprodukt, das mittlerweile zum Kulturgut avanciert und heute von allen Generationen gekauft wird. Also er hat genau das, was du sagst, du willst eigentlich nicht, dass es ein Luxusprodukt wird, hat er eigentlich schon so jetzt tituliert. Und ich glaube, man muss schon aufpassen, auch quer durch die Generationen. Okay, es gibt Menschen, denen ist egal, was die Platten kosten. Ich war beim Record Store, ich glaube, vor mir war einer an der Kasse, der 1.000 Euro gelassen hat für einen Stapel Platten. ist schon krass, aber gut, ich sag, jeder hat seine Hobbys, andere haben 20 Paar Sneakers oder eine Modelleisenbahn im Keller. Wir kaufen halt Schallplatten, ist ja okay. Aber ich glaube, das ist gerade den jüngeren Menschen, die jetzt gerade wieder die Liebe zur Schallplatte entdecken, und wenn ich im Monoton bin, sehe ich da auch überraschend viel junge Menschen. Also es ist jetzt nicht nur die alten weißen Männer, die da ihre Rolling Stones Platten kaufen. Ich glaube, denen vergällt man den Einstieg damit auch ein bisschen durch die Preise, weil man sich das halt einfach nicht mehr leisten kann. Also man muss schon aufpassen als Branche, dass man sich nicht so selber ein bisschen wieder das Wasser abgräbt, wenn man mal zukunftsperspektivisch denkt und sagt, man will auch junge Käufer wieder an das Format Vinyl binden.
Das ist auf jeden Fall richtig. Wobei, auch da kann ich wieder ein paar gegenteilige Sachen sagen. Der Kunde mit 1000 Euro, das ist übrigens eine Familie und die kaufen zum jeden Record Store Day ganz, ganz viel ein. Die sammeln immer in der ganzen Familie. Ganz witzig, weil zwei Generationen eigentlich Eltern und Kinder dabei sind. Eine der meistverkauftesten Platten beim Record Store Day war die nicht gerade günstige Taylor Swift Platte.
Für 52 Euro.
Ja, 55 und ich war noch 5 Euro billiger als zum Beispiel in München oder in ein paar anderen. Egal. Auf jeden Fall wurde die vornehmlich von ganz jungen Leuten, vielen jungen Mädels auch gekauft. Ist übrigens eine schöne Songwriter-Platte, die sie da... Also die Aufnahmen sind...
Das ist ja von der Folklore, ne? Die irgendwelche richtig. Anderen Aufnahmen von der Folklore.
Genau, ja. Und die sind ruhige, tolle Aufnahmen. Da zeigt es ja echt, dass es kann. Und ich kann nur sagen, von den Leuten, den vielen Mädels und ja, hauptsächlich, da hat sich keine irgendwie beschwert. Im Gegenteil, die einen, die am Anfang der Woche gekommen sind, die haben dann gesagt, dann nehmen wir noch eine für die Freundin mit und haben sie noch kurz angerufen und haben gesagt, ja, willst du jetzt auch eine? Dann nehmen wir die mit. Also, und meine Erfahrung der Samstage, an Samstag kommen einfach viele Leute, die, ja, sind auch viele junge Leute, auch unter der Woche, aber Samstag ist es extremer oder viele Leute, die noch gar nicht im Plattenladen waren. Es ist tatsächlich selten, dass eine Preisdiskussion geführt wird. Das ist oft eher wirklich ältere Leute. Ist absurd. Ich kann es euch nur erzählen, wie ich es halt erlebe. Und ist heute auch wieder so. Es war ein Van Halen-Käufer, der gesagt hat, nee, diese 4 LP-Box ist mir zu teuer vom Record Store Day, die nehme ich nicht mit. Ich habe bei Taylor Swift das Schlimmste befürchtet, aber hat keine einzige junge Frau hat da gesagt, nee, will ich nicht, die wollten die alle. Ja, es ist verrückt.
Ja, es liegt, glaube ich, dran, weil Swifties kommen alle aus einer ziemlich reichen, weißen Mittelschicht.
das würde ich jetzt auch so sagen. Genau.
Aber ich finde es ja total toll, dass Mädels das waren, die da kaufen. Das war nämlich eine meiner Fragen, weil meine Beobachtung, wenn ich mir jetzt auch unseren Podcast oder befreundete Podcast oder den Freundeskreis anschaue, ist, dass Plattensammeln auf den ersten Blick immer so ein Männerding ist. Also die alten weißen Männer, die berüchtigten vor allem, siehe Uli. und wie ist da sonst deine Beobachtung im Laden? Trügt der Schein?
Nein, es ist schon ein Übergewicht da. Aber wir versuchen es immer wieder aufzubrechen. Also im letzten MINT-Heft war ja der große Artikel über den Monoton. Und um was ging's? Um Christine und Dominika, also zwei Frauen, die bei meine Kolleginnen, also die bei mir arbeiten. Und der Artikel ging um Frauen in Plattenläden und wie und wo was passiert. Also kann man nachlesen im letzten MINT-Heft. Und ja, das sind beide Kolleginnen, die sind super aktiv, veranstalten Konzerte, engagieren sich bei den verschiedensten Sachen außerhalb des Ladens und im Laden selber, machen Tipps, gucken, dass sie einfach so ihre Vorlieben, die sich also auch immer wieder mit meinen decken, aber einfach ihre Vorlieben auch nach vorne zu bringen und zu präsentieren und rauszukommen. Und die Kunden nehmen es an und viele freuen sich dann auch immer wieder mal, dass es auch Frauen sind, die ihnen mal was erzählen, welche Mucke gerade gut ist.
Kann ich bestätigen. Ja. Also habe ich auch schon den einen oder anderen guten Tipp bekommen oder irgendwas ist gelaufen im Laden und was ist denn das? Also kann man sich getrost an die Damen, kann man sich getrost wenden, die haben Ahnung.
Ahnung haben sie definitiv. Man sieht es ja auch auf Konzerten. Da beobachte ich jetzt keinen Abfall, zahlenmäßigen Abfall von Zahlen von Frauen, sondern das war immer nur meistens, wenn ich einen Plattenladen betrete. Aber umso besser.
Philipp, ja, das Sammeln ist so dieses, ja. Wir haben zu dem Interview haben wir ein bisschen diskutiert, waren zusammen im Laden mit der Redakteurin, also der, nicht Redakteurin, die ist eine freie Redakteurin, egal. Und wir waren zu viert und haben dann auch genau über diese Frage diskutiert und sie hat aber auch keine richtige Antwort präsentiert oder irgendwas gesagt, sondern sie hat einfach so gemeint, ist so, vielleicht ist es auch das Sammlerding, naja, wenn ich jetzt in meinen Räumlichkeiten rumgucke, dann ist es bei mir auch schlimmer mit Platten als bei vielen Frauen, die ich kenne, die beschränken sich auf das vernünftige Maß an Platten, naja. Wir Männer sind unvernünftig.
Das stimmt. Grundsätzlich, das stimmt. Ist ja bei allem so.
Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, Tobi, und ich hoffe, du kannst sie mir beantworten. Ich bin 35, aber Neuerscheinungen kaufe ich mir immer noch vornehmlich erstmal als CD. Und Platten sind für mich kein Luxusprodukt, aber was ganz Edles. Und ich habe bestimmt daheim 50, 60 Platten, von denen weiß ich, ich werde sie nie auspacken. Ich bin bloß stolz, sie zu haben und ja, sie praktisch, dass sie da rumstehen. Das habe ich vielleicht, weil ich ein Kind der 90er bin, so gelernt, dass CDs eben mein Medium sind und dass Platten, habe ich von meinem Vater gelernt, die waren früher schweineteuer und fass die bloß nicht an, sonst sind sie kaputt oder Rille rein und so weiter. Was stimmt nicht mit mir? Weil ich mache ja den Podcast, ich habe eine grundsätzliche Ahnung von Musik. Müsste ich nicht viel mehr Platten kaufen statt CDs?
Also das Erste ist, es kommt auf die Musik drauf an. Und es geht eigentlich um die Musik und da ist es erstmal grundsätzlich egal, selbst wenn du jetzt nur streamen würdest.
Was ich überhaupt nicht mache übrigens.
Könntest du trotzdem die Musik hören. Das Zweite ist dann, dass das oft, also das ist auch so ein Erfahrungswert, den ich habe, dass wie du Musik hörst, dann tatsächlich auch ganz viel beeinflusst auf welches Medium du benutzt. Mhm. Ich würde CD und Platte würde ich schon, das hat ein bisschen was mit der Zeit zu tun und ist auch eine gewisse Gleichwertigkeit, aber jetzt kommt das wieder, wenn man dann mal irgendwie einen Haufen Platten hat, dann spätestens dann oder so ein Packen Platten, spätestens dann sollte man sich irgendwann mal eine Stunde Zeit nehmen und sich mit mir mal über Plattenspieler oder mit dem Sebastian über Plattenspieler unterhalten. Ja. Das reicht mal auch beim Kaffee eine halbe Stunde und dann kriegt man erzählt zum Beispiel, du pass auf, ich habe Beatles-Platten, die sind 50, 60 Jahre alt, da hörst du gar nichts, die sind wie neu und die sind eigentlich, da ist eigentlich die Platte viel robuster als die CD. Ja, ja. Du musst ein paar Sachen einfach wissen. Du brauchst ein bisschen einen gescheiten Plattenspieler, das hat nichts mit riesigem Geld Aufwand zu tun, sondern der muss einfach in Ordnung sein und vor allem muss die Einstellung stimmen und die Nadel vorne muss in Ordnung sein, die muss regelmäßig austauschen und dann passiert da gar nichts. Dann halten dir die Platten nämlich mindestens so lang, wenn nicht sogar deutlich länger als CDs.
Das wäre nur eine Frage gewesen, weil ich glaube, ich habe einige CDs von Ende der 90er, die kann ich schon gar nicht mehr abspielen, die sind schon durchsichtig geworden. Wie lange sind denn Platten generell haltbar, wenn man sie gut behandelt? 100 Jahre?
Das weiß man nicht, das weiß man im Moment noch nicht, weil es noch nicht so richtig passiert ist. Ja. Da kommt es natürlich ein bisschen auf die Toleranz immer drauf an. Klar, wenn du Platte wirklich oft hörst, wenn du 50 Mal, 80 Mal hörst, irgendwann passiert es dir schon mal, dass du sie vielleicht fallen lässt oder dass du sie ein bisschen irgendwo reinlangst und ein Kratzer entsteht. Und dann hast du diesen berühmten, in der Strophe, er singt irgendwas und dann kommt so ein kleiner Kratzer, so ein Pst. Mhm. Und dann passiert genau das, dann sagst du, das ist meine Platte, weil die hat genau nach dem Love Me hat sie dieses Pst und dann kommt du. Ja. Und das kann dann mit einer CD leider nie passieren. Ja. Du kannst sie nie personalisieren in dem Sinn.
So geht's mir mit meiner Sgt. Pepper's Platte. Ich kann dir bei jedem Lied, ich kenne das gar nicht anders.
Ja, das gibt's bei mir auch, solche Platten, ja.
Aber Philipp, du musst die Platten gar nicht hören, um sie dir zu kaufen. In der Studie, die Vinylverkäufe in den USA auflistet, stand nämlich auch, dass nur die Hälfte der Käufer der Platten tatsächlich auch einen Plattenspieler besitzen. Das fand ich sehr faszinierend.
Ja, Statussymbol dann.
Ja. Nein, das ist der Anfang, Leute. Da zurück zu meiner Jugend, also. Ja, mit 14, 15, ich habe da aus Platzgründen aus Platzgründen habe ich im Haus im Keller irgendwie unten gewohnt. Egal, also da hatte ich ein Wegradio. So hat die Musikkarriere angefangen, also mit so einer komischen Anzeige und dann war das nur ein Radio. Und dann ging es weiter zu so einem kleinen Ghetto-Blaster. Da war schon Kassette mit dabei, Kassette und Radio. Das war schon der totale Luxus. Und dann war es so, dass bei meinem Stiefvater oben die Braunanlage war. Und da habe ich natürlich erstmal die Platten, die da standen, angehört und habe dann angefangen, selber Platten zu kaufen, weil ich konnte sie ja oben anhören. Allerdings musste ich sie mit Kopfhörer anhören, weil eventuell meine Eltern ja Fernsehen geguckt haben. Und ich konnte aber dann nebenbei über Kopfhörer die Platten hören, was das manchmal eher noch intensiviert hat, weil ich dann über Kopfhörer, du nimmst es halt einfach toll wahr, alles und bist da eigentlich sehr konzentriert beim Musikhören. Das kannst du auch mit Lautsprecher, das ist gar nicht das Thema, aber genau. So, und dann hatte ich ein Packen Platten und dann kam der Geburtstag, an dem ich mir meine erste richtige Anlage gewünscht habe. Mit Plattenspieler natürlich. Also ich finde das sehr sympathisch und durchaus normal und ein super Weg, wenn man erstmal ein paar Platten hat und dann irgendwann mal anfängt
mit einem Plattenspieler. Muss man lange sparen, wenn man die Taylor Swift Platten vorher hortet, ne? Also bis dann das Geld noch übrig ist für den Plattenspieler.
Das stimmt, ja. Aber man sollte da auch nicht wie bei allem nicht beim letzten Plastikdinger einsteigen, sondern man sollte die Taylor Swift Platte ein bisschen multiplizieren und dann kommt man auf einen guten Einstiegspreis. So sage ich es jetzt. Also so mal 10. 10 Taylor Swift
Platten. Die Record Store Day Edition meinst du jetzt?
Die früheren. Das gab es ja auch. Es gab ja bei einem früheren Record Store Day gab es schon mal 3 Taylor Swift Platten. Und ich habe die damals, ich glaube 4 oder 5 Mal pro Album. Ich glaube 3 verschiedene waren es. Kann mir nicht mehr ganz genau, aber 3 verschiedene glaube ich. Und 4, 5 Stück pro Album. Und ich habe am Record Store Day 2 oder 3 jeweils verkauft. Die anderen standen dann ein Weilchen, dann ist eine mal ausverkauft worden und ich glaube 2, 3 Stück standen ewig. Die habe ich erst vor 1,5 Jahren verkauft. Und jetzt am Record Store Day haben mich 5 Leute gefragt, ob ich die noch habe, weil sie einfach scheint sehr teuer geworden sind.
Ist ja auch eine Geldanlage, so eine Schallplatte, ne? Also ich habe irgendwann angefangen jetzt bei Discogs meine Sachen einzugeben und ich bin ja einer der Menschen, die dann ihre Sammlung aus den 80er Jahren nicht verscherbelt haben und nur noch CDs gekauft haben, sondern ich habe alles schön behalten und da sind jetzt Sachen dabei, wo ich selber überrascht bin, irgendwie eine Neil Young Platte, die halt einfach nicht mehr gepresst wird oder nicht mehr im Katalog ist, die da dann mit 300-400 Euro gelistet ist. Also ich sage immer meiner Familie, wenn ich mal nicht mehr bin, mit den Platten kommt der gut bis ans Lebensende durch.
Ja, das ist schon so. Muss halt immer gucken.
CD ist halt ein Wegwerfartikel, ne? Da kriegst du 15 Cent bei Momox, wenn du was verkaufen willst noch, wenn es jetzt nicht irgendeine Rarität ist. Aber Platten bleiben vom Wert her doch auf jeden Fall beständiger.
Ja, das habe ich glaube schon mal hier gesagt, oder? Eine CD ist der Cheeseburger und eine Platte ist ein Burger mit so Wagyu-Rind und was weiß ich was, Brioche-Bann und...
was man dann durchaus mal machen kann. Also spannend wird es schon, wenn man die Platten, die man eingepackt daheim hat, wenn man dann sich mal hinsetzt und die einfach mal auf den Plattenspieler und einfach nur eine Stereoanlage, also es muss nichts Wildes sein, aber einfach auf eine normale Stereoanlage mit einem brauchbaren Plattenspieler das auflegt und dann merkt man plötzlich, warum man diese Platten gekauft hat.
Ja, aber dafür habe ich ja die CD. Ich will doch die geile Elephant, die ich mir erst vor einer Woche gekauft habe, nicht aufmachen, weil dann wird die ja schmutzig oder da kommt ja dann Staub drauf.
Aber die ist doch rot sogar, die muss man sich doch anschauen.
Ja, oh, Hammer. Ja, ich kann sie ja auf Bildern sehen.
Dafür haben wir doch eine Waschmaschine. Ja, klar. Das alles möglich. Das ist ja der Unterschied zur CD. Du kannst die Platte waschen, du kannst sie bügeln,
Bügeln geht auch.
Plus Kratzer rausmachen geht nicht, aber bügeln geht, ja.
Ich habe mir zu Weihnachten wollte ich mir so eine Plattenwaschmaschine wünschen Und meine Frau hat dann gesagt, ob ich jetzt vollkommen verrückt bin, ich komme nicht mal mit einer normalen Waschmaschine klar. Also war dann kein Thema mehr.
Ach, jetzt war ich gerade an einem Moment im Interview, wo mir fast die Tränen der Rührung kamen und jetzt haben wir wieder alles ins Lächerliche gezogen.
Das ist unser Programm, das ist unser Konzept.
habt ihr noch Fragen an den Tobi? Ansonsten habe ich eine letzte.
Ja, ich habe noch eine. Ist meine Eric Carr-Platte noch gekommen vom Record Store Day? Konntest du noch was erreichen?
Also bestellt habe ich zumindest und bin noch arg am Drücken. Ich weiß auch jemand, dessen Eric Carr-Platte noch im Monoton liegt.
Oh.
Und ich weiß nicht, ob er sie haben will. Und ich weiß aber, wer es ist. Und ich weiß, dass du ihn sehr gut kennst.
Oh.
Ja.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich am Samstag zu dir komme, werde ich da fündig, wenn ich die neue Wednesday auf Platte kaufen will?
Ich kann es ja ehrlich gesagt gerade nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, ob sie nur da
ist. Also wenn sie siehst, dann leg sie doch bitte zurück.
Und wenn du sie bestellst, bestell mir auch gleich eine mit. Dann hätten wir das Geschäftliche auch schon erledigt.
Ja, stimmt.
Ist ja Monatsanfang bald.
Und am Samstag können wir wieder schön Kaffee trinken oder vielleicht ein Bierchen. Und übrigens, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wann spielt der Club gegen Illertissen?
Na ja, stimmt.
Gott bewahre.
Illertissen spielt international.
Die steigen immer auf und der Club ist so auf dem absteigenden Ast. Aber egal, nee, wir wollten ja beim Vinyl bleiben.
Ich wollte jetzt schon beinahe das Interview beenden, aber ja. wir sind ja ein Indie-Rock-Podcast, obwohl wir heute so viel über Taylor Swift geredet haben. Also komme ich jetzt nicht umhin, dich nach deinen Favoriten aus diesem Bereich zu fragen. Also All Time, und es war dieses Jahr schon irgendwas dabei, was dich geflasht hat.
Mhm. Ja, also mein Problem ist natürlich, dass ich sehr breit höre, aber so aus dem Indie-Rock gibt es schon natürlich so ein paar Oldtimer. Ich glaube, so rein aus persönlichen Erwägungen ist The No-Twist die All-Time-Band, weil da einfach sehr viel persönliche Bande bestehen. Man kennt sich, mag sich, und ja, ich habe so viele Konzerte schon von denen in den verschiedensten Konzerthäusern oder was weiß ich miterlebt. Ja, da muss ich gleich noch einstreuen. Kennt ihr noch das Intro, das Intro-Magazin?
Ja, klar.
Ja. Mhm. Die sind irgendwann mal 10 oder 20 oder 15 geworden, ich weiß nicht, da gab es so ein T-Shirt mit so einem Lorbeer drumherum. Und ich habe in Nürnberg eine Zeit lang das Heft immer ausgefahren, wenn das einmal im Monat erschien. Und ja, dann macht man zu diesem Event ein Konzert, und das war irgendwo im Norden oben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das vor 120 Jahren, und ich war dort, und No-Twist war eine der Hauptacts. Wir haben uns damals auch so ein bisschen kennengelernt, und dann war ich aber irgendwann so stutz. Ich habe so viel Wasser getrunken, dass mir von dem Wasser so schwindlig war oder sowas. Und das große Problem war, als dann nachts um 4 alles vorbei war, da waren alles, ja, auch keine DJs mehr, und dann haben wir abgebaut. Ich habe bei einem von den Intro-Redakteuren geschlafen, haben wir abgebaut, und dann hat der. Dann haben die irgendwelches Zeugs weit oben gehabt und einen Gabelstapler. Und keiner von den Pfeifen konnte Gabelstapler fahren. Dann habe ich mich da draufgesetzt, bin hingefahren, habe den hochgefahren und habe das Zeugs runtergefahren, bis dann derjenige kam, bei dem ich übernachtet hat, und der hat gemeint, du hast doch gar keinen Gabelstapler-Besoffen-Fahrführerschein. Daraufhin habe ich wieder aufgehört, aber jeder Intro-Typ kennt die Geschichte, als der Tobi nach dem No-Twist-Konzert das Gabelstapler-Schlüssel in Hand genommen hat und das alles mal geregelt hat. So hat die Freundschaft mit No-Twist angefangen. Ja, so von den deutschen Bands, ich habe vorher Element of Crime, das ist eher so Musikhörgeschichte, die kenne ich nicht persönlich. Dann gibt's natürlich viele so Gitarrenbands, die ich sehr, sehr mag. Ob das jetzt sowas wie Pavement oder von Pixies gibt's eine Platte, zwei, drei Platten, die ich super gern mag. Das war früher vom Ulmer Plattenladen Sound Circus auch gefördert natürlich. Damals, als ich gerade von Ulm nach Nürnberg bin, war der große Nirvana-Ausbruch. Das ist eigentlich dann, also ja, die Platte dann habe ich mir dann in Nürnberg gekauft, aber es lief schon in Ulm immer, als ich weggegangen bin, lief schon immer Smells Like Teen Spirit überall zum Tanzen. Ja, also da war auch der Sound Circus in Ulm, der hat schon wirklich die allererste Prägung, also der Plattenladen Sound Circus in Ulm, den es immer noch gibt und den ich immer noch sehr empfehlen kann.
Ist immer sehr schön.
Genau. Und der hat da schon so eine Prägung auch hinterlassen. Und ja, aber auch eine meiner Frauen, die ich total gern mag, Jan Marshall, also Cat Power, ich auch, ja, netterweise schon jetzt zweimal live sehen konnte und gern wieder mal sehen würde, die ich sehr schätze aufgrund ihrer Arbeit und Musik, die sie immer wieder veröffentlicht. Also da gibt's schon einiges, wo ich gern mag aus dem Bereich, ja.
Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit uns gesprochen hast.
Ich hoffe, ich habe nicht so viel überzogen.
Nein, das passt schon.
Aber es hat so viel Spaß gemacht einfach. Da kommt man ins Schwärmen und Erzählen und dann rede ich immer zu lang. Aber
wir sind ja bekannt dafür, dass wir uns immer sehr kurz fassen mit allem. Also insofern gleichen wir das schon locker aus.
Future Noise. Normalerweise kläre ich euch jetzt auf, welche Platten im nächsten Monat das Licht der Welt erblicken. Aber da ist nicht viel von Rang um Namen. Es kommt am 12.05. das neue Album von Feine Sahne Fischfilet. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das reviewen möchte.
Wir sind komplett arm.
Und ansonsten
bitte?
Kommt morgen noch The National. Und deshalb haben wir uns The National auch für Mai aufgehoben, weil ich nicht viel anderes weiß, an großen Namen, was wir euch präsentieren könnten. Aber wir überlegen uns irgendwas. Es wird auch im Mai eine Folge geben und vielleicht gibt sie auch erst Anfang Juni und wir teilen uns all die 100 Alben, die am 2. Juni aufkommen, zwischen Mai und Juni auf. Wir schauen mal. Irgendwas kriegen wir hin. Bevor wir Schluss machen, aber noch eine kleine Bandempfehlung. Unser Hörer Pat hat mir geschrieben, den kenne ich auch schon von früher. Der lebt mittlerweile in Berlin und hat da die Band Yari. Und ihr findet ihr Bandcamp-Profil in den Shownotes verlinkt. Und ich würde euch gerne meinen liebsten Song von ihnen vorspielen. Der heißt 14, dann am Ende. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr, als euch beiden zu danken. Es ist wunderschön, wieder in der Stammbesetzung auflaufen zu können.
War mir eine Freude.
Hat Spaß gemacht.
Das magische Dreieck. Balakow, Bobic, Elba.
Macht's gut.
Ciao.
Servus.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.